Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Filmzeitreise. Hallo, lieber Dejan.
Hallo.
Wir haben heute oder diesen Monat wieder ein pickepackevolles Paket mit ganz, ganz vielen sehr unterschiedlichen Filmen. Und der Gag ist, dass jeder von uns, glaube ich, jeden Film kennt. Das hatte ich auch schon länger
Ja,
nicht mehr.
ja.
Und es gab eigentlich nur einen neuen Film, den ich gesehen habe. Das wird wahrscheinlich auch der einzig neue Film sein, den du gesehen hast
Korrekt,
in
genau so
dieser
ist
Reihe.
es.
Trotzdem, obwohl ich kannte, habe ich alle noch, also zumindest die, die ich vorbereitet habe, alle noch mal geguckt.
Same.
Weil das war jetzt so, ich hatte jetzt nicht mehr so doll auf dem Schirm und ihr werdet auch gleich verstehen, warum ungefähr. Aber ja, ist auf jeden Fall, man merkt das so, ja, da kam einiges. Nächsten Monat ist noch mal ein
Das
bisschen krasser, so was die Blockbuster angeht, aber hier ist schon echt viel Sehenswertes dabei.
Naja, also ich finde aber auch der letzte Monat, der war schon echt gut. Der hier ist noch besser. Und wenn du sagst, der nächste wird dann noch besser, das muss eine goldene Zeit des Kinos gewesen sein.
Ja, das ist so crazy, weil ich habe heute noch, ich gehe am Wochenende, gehe ich in Michael, auch wenn ich da eigentlich nicht so richtig Bock drauf hatte, aber meine Freundin wollte ins Kino gehen und ich habe dann irgendwie geguckt, was gibt's denn? Und es waren irgendwie so drei Filme, wo ich sagte, ja, okay, könnte man angucken, aber sind wir auf Michael geeinigt. Wenn ich jetzt überlege, so einen Monat wie dieser jetzt hier, da wäre die Auswahl schon deutlich größer gewesen. Also irgendwie.
Hau mal raus, was haben wir so liegen gelassen?
Oh, was haben wir liegen gelassen? Na gut, das hat mich direkt auf den falschen Fuß erwischt. Warte, aber
Ah,
ich kann es dir
okay.
sofort sagen.
Ich habe nur deinen Bildschirm leuchten sehen und ich dachte, du hättest es gerade drauf gehabt.
Kann ich dir jetzt sagen, worüber haben wir nicht gesprochen? Wir sprechen nicht über Big Mamas Haus 2 zum Beispiel. Habe ich aber auch den tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe auch den ersten nicht gesehen mit Martin Lawrence. Keine Ahnung, was uns da entgangen ist vielleicht. Wir sprechen auch nicht über Rent, ein Chris Columbus-Film. Über Running Scared sprechen wir auch nicht. Das ist auch so,
Oh,
ist
Paul
mit Paul
Walker,
Walker so
ne?
ein Ding, ne? Ja, die Bären sind los. Das war so ein von Richard Linklater. War das nicht so ein Zeichentrickfilm? Weiß ich gar nicht genau.
Ist das nicht ein
Oder
Sportfilm
ein
gewesen?
Sportfilm?
So
Ah,
ein
nee, ich
Kinder?
denke jetzt an die Bärenbrüder.
Ja. Ne, die
Ja,
Bären
okay,
sind los,
das
ist, glaube ich, so ein Kindersportfilm, dachte ich.
eigentlich auch immer gut, ne? Ich meine, aber Sportfilm wird bei uns trotzdem noch besprochen, auf jeden Fall. Bambi 2, der Herr der Wälder, wird von uns auch nicht gesprochen. Ich wusste nicht, dass es von Bambi auch einen zweiten Teil gibt, der sogar im Kino gelandet ist. Worauf ich super Bock gehabt hätte, wäre FC Venus. Angriff ist die beste Verteidigung, ein deutscher Film von Ute Wieland. Aber den gab es nirgendwo zu streamen. Ich hätte aber richtig Bock drauf gehabt. Ich meine, es ist auch ein Remake von einem norwegischen oder finnischen Film irgendwie.
Ja, irgendwas
Und
Skandinavisches.
da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, aber der war echt nirgendwo zu finden, leider. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem super, also wir haben viele Filme und abwechslungsreiche Filme. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Mit welchem Film sollen wir rausgehen? Ich habe keine Ahnung.
Ist eigentlich scheißegal, glaube ich, diesmal. Wir haben nichts,
Komm, ich
was
bin gerade in so einem
spoilern kann.
Redefluss.
Ja,
Nee.
alles gut, fang einfach
Dann
an.
fange ich einfach an. Ich fange auch an mit dem ersten Film, den ich geguckt habe. Das ist schon ein bisschen länger her, tatsächlich. Ich habe ziemlich früh angefangen diesmal, und zwar Ice Age 2. Ich habe vor ein paar Jahren, als Ice Age 1 rauskam, also in der Vergangenheit, unserer Vergangenheits-Filmzeitreisenzeit, mit Bezi, glaube ich, über Ice Age 1 gesprochen. Das war ja so ein bisschen so ein Überraschungshit, Animationsfilm. Der vor allem, glaube ich, in Deutschland sehr erfolgreich war, was nicht zuletzt daran lag, dass Otto Waalkes, einer der Hauptfiguren, seine Stimme lieh. Und was, glaube ich, auch an diesem geilen Trailer damals lag mit dieser Ratte, Scrat oder wie der heißt, weiß ich gar nicht
Ich glaube,
genau, der
Scrat ist der Name, ja.
immer seine
Ja.
Nuss, seine Eichel da jagt durch die von Eiszeit bedrohte Urzeit, in der das hier Ganze spielt. Und das ist jetzt ja, also wie das Gesetz des Kinos natürlich ist, wenn du einen erfolgreichen Film hast, dann gibt es irgendwann auch einen zweiten Teil, vor allem wenn es so ein Überraschungserfolg war. Und so kam dann hier der zweite von, ich glaube, mittlerweile fünf
Ja,
Ice
soweit ich
Age-Filmen. Der
weiß.
letzte ist aber 2016 oder 17 rausgekommen. Also ist das, die Reihe scheint beerdigt zu sein mittlerweile. Aber ich glaube,
Naja,
es gab auch
also
noch.
nein, 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 nein. Es ist angekündigt. Ich weiß nur nicht, ob für dieses Jahr oder für nächstes Jahr, aber es ist ein neuer Teil angekündigt.
Okay, na ja gut, ist ja eh, so Legacy-Sequels kommen ja irgendwie immer
Ja,
mal
gerade frisch
wieder.
heute, Leute, heute, ich weiß auch gar nicht, ob du das schon weißt, hast du es gelesen? Gerade heute wurde angekündigt, dass offiziell ein I Am Legend 2 in der Mache ist mit Will Smith
Ja,
und
aber das
Michael
ist ja
B.
schon seit
Jordan.
Jahren auch im Gespräch, ne?
Ja,
Meine
also
ich, das.
jetzt heute haben sie ihn sozusagen offiziell für 28 angekündigt.
Ja, es kommt wieder einiges. Also, es ist ja immer so ein bisschen Hit and Miss, ne? Aber warum nicht? Ne? Ja, hier geht es jetzt darum: wir haben immer noch unsere drei Hauptfiguren, Mammut Money, im Deutschen gesprochen von dem guten Arne Elsholz, den man so als Stimme von Tom Hanks und so kennt. Dann das Faultier Sid, gesprochen von Otto Waalkes, und den Säbelzahntiger Diego, gesprochen von Thomas Fritsch. Den kennt man zum Beispiel als Scar. Also die Stimme von der König der Löwen, aber ist mir so eine sehr markante, bekannte
Ist
Stimme,
nicht
ist ja auch.
2006 auch irgendwann der Wichser? Da hat doch Thomas Fritsch auch eine große Rolle, eine
Genau,
Hauptrolle.
er ist auch nicht nur Synchronschauspieler, sondern ist auch Schauspieler vor der Kamera. Die wohnen nach den Abenteuern im ersten Teil mit den ganzen anderen Urzeittieren in so einem schönen Tal, was von Eisbergen umgeben ist, und finden dann durch einen Zufall heraus, dass sich hinter diesen ganzen Eisbergen bereits der Ozean auftürmt, denn langsam beginnt das Eis zu schmelzen und es droht, dieses Tal geflutet zu werden. Der einzige Weg ist halt, wenn sie diesem langen Tal folgen und da durchwandern mit den ganzen Tieren, um da eine rettende Arche zu finden, um ja, dem Unglück zu entgehen. Und das ist im Prinzip so der Aufhänger. Das heißt, sie machen sich wieder auf den Weg, wieder so eine Art Roadtrip, wie im ersten Teil schon. Treffen aber hier jetzt auf weitere Figuren, die auch in der späteren Reihe noch wichtig werden. Nämlich auf das weitere Mammut-Weibchen Ellie. Manni dachte ja immer, er wäre das letzte verbleibende Mammut, aber falsch gedacht, er trifft auf Ellie und ihre beiden, ja, Stiefbrüder, würde ich mal sagen. Das sind so zwei, was sind das? Zwei so Ratten, Nagetier, Dingsies, keine
Ich
Ahnung.
hab's nicht mehr
Crash
so.
und Eddie heißen die. Und begeben sich halt fortan, so ein bisschen getrennt von der üblichen Herde der anderen Tiere, dann zu fünft, zu sechst auf das weitere Abenteuer.
Opossums
Und
sind das.
Opossums, schau an, urzeitliche Opossums. Und die, ja, dann stolpern die halt so von einem kleinen Setpiece ins nächste. Und das ist auch tatsächlich so alles, was da passiert.
Ich
Kurze
wollte gerade sagen.
86 Minuten, so gerade Langspielfilm. Und das ist schon sehr, sehr kindgerecht alles natürlich. Ist ja auch ein Kinderfilm, freigegeben ab 0, vollkommen okay. Aber ich muss sagen, also ich weiß, dass ich den ersten damals im Kino gesehen habe. Und der ist ganz unterhaltsam, irgendwie ganz cool, ganz charmant, die Figuren. Otto Waalkes macht einen super Job. Und ich weiß, dass ich auch spätere Teile davon mal gesehen habe und immer mich so an einzelne Situationen erinnere. Aber ich muss sagen, der zweite jetzt fand ich schon recht langweilig. Also das ist schon sehr zahm alles und sehr gemächlich und. Das Weirde ist, dass da, das sind ja immer so kleine Episoden dann. Okay, wir haben jetzt ja dieses Hindernis, was wir überwinden müssen. Hast du nicht gesehen. Aber das ist so richtig diese Erzählweise, die man eigentlich nicht haben möchte. Diese, und dann passiert das, und dann passiert das, und dann passiert
Ja.
das. Und hier passiert es dann auch so, dass eines Nachts auf einmal Sid entführt wird, auf einmal so eine Sekte findet von ganz vielen Faultieren, die ihn dann als Feuergott irgendwie sehen. Und dann hat er eine kurze Auseinandersetzung mit denen. Flüchtet und kommt wieder zu den anderen und dann geht's weiter. So, einfach so, okay, wir hatten scheinbar diese eine Idee, wir wussten nicht, wie wir sie einflechten sollten, also haben wir es einfach irgendwie erzählt, so rein. Und das
Ja,
ist die
das
ganze Zeit jetzt so, das alles so, okay, wir haben wieder ein schönes Setpiece und da könnten wir das und das machen, aber so richtig großartig Impact hat das nicht und es baut auch nicht so richtig aufeinander auf. Man fragt sich auch, wieso sind die jetzt eigentlich so weit getrennt von den anderen Ganzen, weil wir schneiden dann immer wieder zurück zu diesen anderen Tieren, die wir jetzt namentlich gar nicht so kennenlernen, das sind dann einfach irgendwelche Familien von irgendwelchen, keine Ahnung, Nasenbären, was weiß ich, was das sind. Und dann wieder zurück zu unserer Gruppe. Dann gibt es halt immer noch diesen emotionalen Kern mit Manny und Ellie, die halt dann ja so bonden irgendwann und er ja da auch so eine Liebesgeschichte dann erzählt wird, angedeutet wird, soweit man das mit Mammuts machen kann. Diego hat eigentlich kaum noch was zu tun. Der ist nur noch so Mitläufer im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt es halt diese beiden Opossums, die so als Comic Relief gedacht, also das, was halt so eigentlich ja Sids Rolle ist, sind dann halt die, aber so ein bisschen aufgedrehter irgendwie, nicht mehr ganz so charmant, wie das Sid im ersten Teil war. Und das plätschert dann so ein bisschen so hin und ist dann aber auch relativ schnell natürlich vorbei und trotzdem kommt so ein bisschen Langeweile auf. Also irgendwie...
Ja, das ist halt, also weiß nicht, zu viele Comic-Relief-Charaktere, da habe ich erst auch neulich mit Maribel noch drüber gesprochen. Ich finde, dann ist sofort die Gefahr ziemlich hoch, dass die eher nervig sind als, ja, als
das
irgendwie
ist auf
witzig.
Jeden Fall der Fall.
Genau, und sonst finde ich, klingt das halt so, als hättest du eigentlich auch eine Kinderanimationsserie machen können, weißt du, wo du immer ja, so zwölfminütige genau. Episoden hast. Und
ja, das Coole ist immer wieder dann natürlich die Geschichte, die Sachen mit Scrat. Also das war ja sowieso, glaube ich, beim ersten Teil so gedacht, dass das nur so ein für den Trailer irgendwie war. Und das kam ja so gut an, dass sie den halt dann immer wieder reingepackt haben. Und das sind auch immer die coolsten kleinen Mini-Filmchen, die dann so kommen.
Das ist eigentlich traurig.
Das ist eigentlich traurig, weil er hat weder Dialog, noch hat er irgendwie eine Connection zu den anderen. Das kommt in den anderen, also immer mal wieder auch in den Folgenteilen begegnen die sich so ein bisschen, aber die interagieren nicht sehr viel miteinander. Die erleben so ihre Storylines parallel zueinander. Aber so die Hauptfiguren, da gibt es jetzt auch keine Riesenentwicklung. Bei Money könnte man sagen, ja, okay, aber sonst ist das halt alles so sehr leicht verträglich. Aber es ist auch ein Kinderfilm, ne? Ich würde, also ab null, ja klar, aber ich glaube so ab sechs bist du dann schon so, weiß ich nicht. Das, nein, also ist bestimmt irgendwie charmant, aber ich meine mich zu erinnern, dass die folgenden Teile dann wieder ein bisschen, dass da ein paar mehr Gags auch bei mir gezündet haben. Ich erinnere mich, glaube ich, dass das mit den Dinosauriern ganz cool war, wo sie unter dem Eis sind. Da waren so ein, zwei Gags dabei. Dann gab es noch irgendeinen, glaube ich, wo die auf dem Meer sind. Keine Ahnung, aber ich werfe die auch immer alle durcheinander.
Ja.
Naja, zweiter Teil auf jeden Fall für mich ein Rückschritt vom ersten.
Also ich glaube, wir sind halt verwöhnt von Kinderfilmen, die irgendwie auch diese zweite Ebene haben, also wo ein Gag immer zwei Zielgruppen anspricht.
Ja.
Und ich meine, jetzt ist es halt einfach ein Kinderfilm ohne diese zweite Ebene, da ist man wahrscheinlich einfach zu verwöhnt von
das
anderen
stimmt,
Animationen.
Ja, da zündet dann nur der Slapstick halt ab und zu mal, aber sonst nichts. Ja, von daher, ich glaube, die Ice Age-Reihe ist nicht umsonst so erfolgreich, weil das wird ja bei Kindern sicherlich sehr erfolgreich sein. Von daher kann man sich den auch angucken, aber ich glaube, man hat da auch nichts verpasst, wenn man den jetzt einfach weglässt. Ja, das war mein erster Film. Was hast du denn mitgebracht?
Mein erster Film, den ich heute vorstellen will, ist auch eine Fortsetzung und auch eine, da kann man sich auch drüber streiten, ob man es lustig findet. Ich habe mir Scary Movie 4 angeschaut. das ist, ja, also ich glaube, den Originalteil, da muss man halt nicht großartig irgendwie drüber reden. Der zweite auch noch. Und ab dann hat diese ganze Reihe ja eine andere Tonalität genommen. So auch der vierte Teil, der dann ich weiß gar nicht, also von diesem Original, von der Originaltruppe waren, glaube ich, einfach nur noch Anna Faris und Regina Hall beteiligt. Leslie Nielsen ist dabei, aber ich glaube, der war am Anfang ja auch noch gar nicht dabei. Also wir kommen rein in die Geschichte, die so ein bisschen an den dritten Teil anschließt. Und wir sind bei Charlie Sheen, der in seiner Rolle als Tom aus dem dritten Teil nochmal irgendwie auftritt. Das ist nicht so richtig so ein Opener. Also ich weiß nicht so genau, ob es das gebraucht hätte eigentlich oder ob das dann so ein Verkaufsargument ist von, ja, Charlie Sheen spielt auch wieder mit. Auf jeden Fall hat der nicht viel Screentime, der stirbt dann und ja, wir folgen Cindy Campbell, also Anna Faris, die eine neue Stelle, einen neuen Job annimmt, eine Pflegestelle, in der sie sich um eine alte Dame kümmern muss, die katatonisch ist. Und dieses Haus ist scheinbar verflucht. Und eigentlich will da auch niemand arbeiten, aber sie macht es halt trotzdem. Und parallel passiert, folgen wir dann auch noch der Geschichte von Tom Ryan, einem sehr, sehr glücklosen, jetzt frisch getrennten Familienvater, der im Haus nebenan wohnt, also neben dem Haus dieser alten Dame. Und eine Alien-Invasion kommt auf die Erde, wie sagt man das? Trifft die Erde. Und die beiden, ja, die tun sich kurzzeitig zusammen, dann folgen wir den beiden wieder getrennt und am Ende fürs große Finale erleben sie das dann wieder zusammen. Und es ist eigentlich auch ein bisschen wie in deinem Film. Also auch hier geht man ja eigentlich von kleiner Szene zu kleiner Szene über, aber ich meine, es ist halt eine Parodie. Ne? Und
Ja,
das ist ja
also.
alles eher so eine lose Rahmenhandlung und auch, ja, naja, also es ist so
Die Story ist eher so
gerade
das Mittel
so,
zum Zweck,
ja.
um von einem Gag zum nächsten zu kommen.
Ja, genau
Das ist ja
das.
hier The Grudge, meine ich,
Genau. Also
und Krieg
die
der
Haupt
Welten, ne, sind so die Hauptdinger, ne?
Krieg, The Grudge, Krieg der Welten und Saw.
Stimmt, Saw war ja auch noch,
Ja.
ja.
Genau.
Das ist, glaube ich, auch so ein Unterschied zu den ersten Teilen. Da war das immer so ein bisschen fokussierter. Der erste Teil ist ja, glaube ich, wobei
Der
das
erste
war
Teil ist
Scream und ich weiß, was du
Scream.
letztens nochmal getan hast, ne? Oder
Genau.
generell so diese Slasher,
Ja.
Teenie-Slasher-Dinger, ne?
Und der zweite fing dann schon an, das alles zu öffnen. Da war dann auch ein bisschen Hannibal dabei und ich weiß gar nicht, was das ist, Hill House oder was auch immer.
Das
Und da haben die ja dann,
Geisterschloss, glaube ich, war das
ja
immer
genau,
das.
und dann teilweise sogar Reklame und so. Was hier halt auch noch ein Teil ist, im vierten Teil ist dann The Village.
Ach ja, stimmt.
Ja. Ja, also genau, War of the Worlds, ja. Also es ist halt natürlich aber trotzdem auch wieder eigentlich ganz, ganz bekannt besetzt. Also klar, Anna Faris, Regina Hall, Bill Pullman spielt mit, Anthony Anderson kennt man auch, Leslie Nielsen, Molly Shannon, Chris Elliott, Carmen Electra, der echte Dr. Phil, der sich selbst auf den Arm nimmt, finde ich auch sehr lustig. Und so paar zeitgemäße Rapper, die ich jetzt so nicht kannte. Ja, ansonsten hat sich hinter der Kamera nicht viel verändert. Es ist wieder Miramax, Dimension Film. Und ja, also, ich meine, ich bin empfänglich für so einen Humor, aber auch
Ich
ich habe,
auch, wie du weißt.
ja, aber auch ich habe halt gemerkt, es zündet halt nicht mehr so viel. Also, ich finde, man kann immer Teil 1 und 2 betrachten und Teil 3 und 4. Ich finde es schwierig, Teil 3 und 4 mit Teil 1 und 2 zu vergleichen. Aber im Vergleich zu 3 ist der hier deutlich schwächer. Ich habe ein bisschen noch einen Softspot für ihn, weil ich tatsächlich mir noch bildlich, ich weiß bildlich im Kopf noch, wie ich die DVD, da bin ich glaube, ich weiß gar nicht, bin ich da frisch 12 geworden? Da habe ich mir die DVD im Mediamarkt in Bochum im Ruhrpark gekauft. An der Kasse musste noch mein Kinderausweis zeigen und so. Das heißt, ich verbinde ein bisschen was noch mit dem, aber also an sich ist der jetzt nicht mehr so stark wie der dritte. Und der dritte ist ja im Vergleich zum ersten auch schon, obwohl nicht so stark, würde ich nicht sagen, aber ein bisschen anders von der Tonalität.
Das, weil für mich ist der dritte so der beste, aber ich finde es auch so, dass, und das frage ich mich, woran das liegt, dass die ersten beiden so ein bisschen ähnlich sind und der dritte und der vierte. Das
Naja,
habe ich auch das Gefühl.
das liegt ja daran, dass die ersten beiden von den Wayans-Brüdern gemacht wurden,
Ah,
die
okay.
jetzt auch den sechsten Teil wieder machen. Und der dritte, vierte ist halt hier Zucker, also nicht ganz Zucker Abrams Zucker, aber halt die Connection.
Ja,
Deswegen
okay.
kommt hier ja jetzt auch Leslie Nielsen dann
Ja,
zu.
okay. Ach, guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß, dass der erste damals eine absolute, also so ein absolutes Phänomen war. Und es gibt aus jedem irgendwie so ein, zwei Sachen, die so übrig geblieben sind. Beim ersten war es
Ja.
dieses What's up? Und dieser ganze Quatsch, das war früher in der Schule rauf und runter. Und beim zweiten war viel so der Typ mit seiner Hand und hier
Ja.
meine Keime und so. Das sind so die Sachen, die man so heute noch irgendwie kennt. Ich fand den dritten am geilsten. Ich weiß nicht warum. Ist das für mich der absolute Höhepunkt der Reihe. Und ich würde auch sagen, dass der vierte ein bisschen schwächer ist, aber er hat halt auch noch absolute Banger-Gags.
So. Der hat auch noch Banger-Gags, das stimmt. Und ich finde, was ich ziemlich cool finde, ist halt, dass sie hier ja, also das auch das erste Mal Saw aufs Korn nehmen, aber sie haben sich ja wirklich, das ist die Originalkulisse von Saw 1 und 2, in der sie gedreht haben.
Ach geil.
Die haben sie sich ausgeliehen, in Anführungsstrichen, und danach hat die Saw 3 wieder zurück. Keine Ahnung, ob die sich die verkaufen gegenseitig oder, aber also das ist die Originalkulisse, in der das da spielt. Das ist schon eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, das stimmt. Wie, ich muss auch sagen, dass mir, also ich finde Anna Faris finde ich super auf jeden Fall in der Rolle. Also die sehe ich auch richtig gerne. Die macht das richtig gut. Regina Hall ist auch mal gut. Die ist ja so ein bisschen mehr so Side-Character in 3 und 4, die immer mal so auftaucht. Ich finde aber vor allen Dingen, wie heißt der Hauptdarsteller im dritten Teil? Der männliche?
Ja, warte, der kommt heißt, hier auch noch mal kurz vor.
Simon Rex, ist es der? Ja, Simon Rex. Genau, den finde ich super lustig im dritten Teil. Der spielt den George. ich muss den dritten unbedingt mal wieder gucken. Das ist so geil. Und ja. Im vierten ist es ja Craig Bierko.
Ja.
Den ich allein wegen seiner Fresse schon so lustig finde. Und der hat auch einfach so ein geiles Timing, so was so Blicke und sowas angeht.
Voll, das stimmt. Der trägt halt so das Gags. Halt einfach.
Ja, der verkauft so Gags halt nochmal richtig, richtig gut.
Das ist halt wie, also es wird ja auch dann, es gibt so eine Rückschau zu Million Dollar Baby wird da verarscht. Und das ist die Geschichte, warum Cindy so ein Trauma hat und warum es auch mit George, warum sie mit dem nicht mehr zusammen ist. Und dann der Craig Bierko-Charakter kriegt halt immer so geile Antworten auch in Dialogen. Und sie sagt so, ja, ich habe das Gefühl, es ist nur meine Schuld, dass das alles passiert ist. Und er so, ja, das stimmt.
Ja, so. Er ist halt so richtig stumpf. Ich weiß gar nicht, an wen erinnert mich diese. Das ist so ein bisschen ist das Leslie Nielsen-mäßig auch so, weil er das so, also ich finde, er hat so ein Talent, so Sachen, die total absurd sind, super ernst zu spielen. Und das ist ja schon so ein bisschen Leslie Nielsen-mäßig. Und das finde ich wirklich bei ihm großartig. Schade, dass der nicht zu größeren Berufen war irgendwie, ne?
Also aber er hat trotzdem jetzt auch nicht, also er hat, glaube ich, da halt so seine Hochzeit gehabt, ne? Der hat, glaube ich, hier bei Letterboxd oder so, hat der knapp 40 Filme eingetragen.
Und ja, der hat also ich klar, weiß noch, dass er in der zweiten oder dritten Staffel in Boston Legal eine gute Rolle hatte, als Jeffrey Coho. Das fand ich auch immer gut.
Und stimmt, sonst, ich glaube, ich habe den auch bei Unreal gesehen.
Okay, ja, kann sein, ja. Ja, das ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen so mittlerweile so im Fernsehfach unterwegs, wie ja viele auch. Aber ähnlicher auch wie der Kollege aus dem dritten Teil, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, der hat ja auch jetzt nicht so die super Karriere hingelegt. Und das waren natürlich dann eher Leute wie Charlie Sheen, die man dann nur in eine Rolle reinpackt, um die mal auf dieses lustige Cover zu packen, dieses Kino-Cover, wo dann immer alle so sitzen und die ganzen
Monster. Obwohl er da ja gar nicht drauf ist im vierten Teil, ne?
Ach so, okay, da hat man sich das dann
zumindest nicht auf dem, zumindest nicht auf dem Kleinen. Es gibt ja, glaube ich, auch noch, auf dem Kleinen ist ja dafür auch King Kong drauf, der überhaupt gar nicht vorkommt in diesem Film. Das ist ja auch so geil.
Das ist schon der erste Gag auf dem Poster.
Ja. Und also großartig sind hier natürlich auch immer die Szenen zwischen Anthony Anderson und Kevin Hart. Also ich weiß
die auch im dritten Teil schon vorkommen, ne?
Genau, die so als Duo, die funktionieren natürlich auch großartig zusammen.
Ja, generell ist das halt auch noch ein, sind so die letzten Ausläufer, habe ich so, das war auch so der letzte, die letzte richtig gute Parodie von diesen Screwball-Comedies irgendwie, die für mich noch funktioniert hat und wo auch so noch der Humor so ein bisschen, ja, unschuldiger war, sag ich mal. Man konnte auch mal den einen oder anderen Witz auf Kosten von, keine Ahnung, Kulturen oder wie auch immer machen. Und das ist deshalb, keine Ahnung, hat der auch noch einen Platz in meinem Herzen. Also wenn, ich weiß nicht, gibt es eigentlich so eine Viererbox irgendwie, Scary Movie Filme bestimmt, müsste ich mir eigentlich auch mal zulegen. Weil irgendwie finde ich die, auch im Nachschau finde ich den zweiten und ersten auch richtig gut. Der dritte ist für mich eine der Top-Comedies of all time. Den finde ich fantastisch.
Und sie haben es ja auch geschafft. Also erstmal ist natürlich auch, gerade wenn wir jetzt hier in diesem Format, in dem wir hier sind, merkt man dann, wenn man den guckt, wie aktuell der zu dem Zeitpunkt war. Also wir haben ja dann Krieg der Welten, wir haben Brokeback Mountain, über den haben wir ja auch erst noch gesprochen. Ja, ne? Million Dollar Baby ist halt dann, also wir sind ja auch noch in einem Zeitpunkt, an so einem Zeitpunkt, wo die ja noch nicht einen Tag nach Deutschland rausgekommen sind, sondern teilweise mehrere Monate dazwischen liegen. Dementsprechend ist dann natürlich auch Million Dollar Baby und so, das ist natürlich dann auch alles noch aktuell. Ja. Und da haben die halt schon viel rausgeholt. Und ich finde, für so einen, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, Quatschfilm, liest sich dann so die Cameos und so dann doch schon ziemlich prominent, ne? Also ich meine auch so ein Michael Madsen oder so, der dann halt auch irgendwie da eine kleine Rolle spielt. Und es ist, ich weiß nicht, ich glaube, das war dann der dritte Teil, ne? Der dritte Scary Movie Teil, der das so etabliert hat, auf jeden Fall einen Michael-Jackson-Gag zu machen. Ein Michael-Jackson-Kind-Gag. Das ist hier in diesem Teil natürlich auch wieder so.
Ja, stimmt. Das war so diese Zeit, wo so diese ganzen Skandale mit dem, wo er das Baby über die Brüstung gehalten hat und so, wo Michael Jackson so ein bisschen, ja, es war so der Abgesang so ein bisschen auf ihn.
Und es war, also zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war es auf jeden Fall ein sicherer Lacher.
Ja, hundertprozentig. Das war ja auch so die Zeit, wo es dann so losging, dass dann so eher so die B- bis C-Ware dieser Parodiefilme kam mit Disaster-Movie und Date-Movie und Superhero-Movie und hast du nicht gesehen, da und die Pute von Panem und bis zum Abend.
Da wurde es dann, aber das würde ich wollte nämlich gerade sagen, ich finde Superhero-Movie, Date-Movie, Fantastic-Movie, das ist dann noch so die B-Riege und das, was du dann gesagt hast, Pute von Panem und Beileid und wie es alles heißt, das ist dann wirklich der absolute Crap, finde ich. Oder meine Frau, Trash. Die Spartaner und ich, das war auch ganz schrecklich.
Ich habe irgendwann mal, das ist schon einige Jahre her, habe ich mit einem Freund von mir, oder ich glaube, weiß nicht, ob wir mehrere waren, wir haben diese Filme geguckt oder haben gesagt, wir gucken jetzt diese Filme und wer zuerst lacht, hat verloren quasi. Ne?
Ja.
Und wenn du nicht lachen darfst, das ist endlich mal LOL, dann findest du auf einmal super viele Sachen witzig.
Aber im Normalen würdest du gar nicht lachen wahrscheinlich.
Ja, und dann haben wir, ich weiß nicht, da haben wir meine Braut, die Spartaner und ich angefangen. Und es war schon so eine angespannte Stimmung und als dann irgendwie am Anfang direkt irgendwie dieser Pinguin ihm aufs Gesicht kackt und so, war es halt so super unlustig, aber ich musste mich so bepissen vor Lachen, weil ich es auf einmal so lustig fand. Das Problem war, wir haben das dann so weit auf die Spitze getrieben, dass wir irgendwann nicht mehr lachen konnten und dachten, wir könnten nie wieder lachen, weil diese Filme halt einfach so super unlustig sind. Und da haben wir kurz Angst gehabt, dass wir uns für immer des Lachens beraubt hätten, aber zum Glück ist das nicht passiert. Weil das funktioniert dann auch nicht bei allen. Das ist so wie bei LOL Staffel 4, da ist dann irgendwann auch nicht mehr dieser Effekt. Das ist dann halt auch nicht mehr so lustig. Tja, aber empfiehlst du den jetzt noch?
Also, ich würde ihn nur in Kombination mit Teil 3 empfehlen. Ich glaube, also, weil dann ist man in einem Good Mood. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt mich einfach so hinsetze und dann, ich glaube, dafür ist der Humor nicht mehr so gut genug.
Ich glaube, man muss den auch mit mehreren Leuten gucken. Das ist ja häufig bei so Comedies auch, dass wenn einer dann anfängt zu lachen, dann lacht man halt mit und das ist immer gut.
Also, sagen wir es mal so, ich rate jetzt nicht aktiv davon ab.
Ja. Das ist doch gut. Gutes Fazit. So, wir hatten einen Teil 2, wir hatten einen Teil 4. Ich habe einen Teil 3 geguckt. Es war so damals schon die große Sequel-Seuche.
Schon ein bisschen.
Ja, und ich habe Final Destination 3 geguckt. Eine Teenie-Horrorfilm-Reihe, der ich erstaunlicherweise sehr zugeneigt bin. Auch wenn ich ja, wie alle wissen, wie ich es auch mal wiederhole, kein Horrorfilm-Fan bin. Aber diese Reihe, wir haben auch den zweiten Teil mal besprochen. Ich weiß aber, dass ich den vierten und fünften und sechsten zum Beispiel noch nicht gesehen habe. Also da kann ich mich schon mal drauf freuen. Aber irgendwie mag ich diese Reihe. Weil das ist ja im Prinzip so eine Art Slasher-Film. Nur es gibt halt keinen Killer, Weil das nervt mich immer, wenn es dann den 9. Teil gibt, wo ich mir denke, mein Gott, wie sollen die denn noch auferstehen? Sondern hier geht es ja immer darum, dass eine Gruppe von Teenies es mit dem leibhaftigen Tod zu tun bekommt. Das zumindest in den ersten drei Teilen, ich weiß nicht, wie es danach ist, aber so verläuft es immer gleich. Irgendeiner hat eine Vision davon, dass irgendein Unglück passiert. Im ersten Teil ist ein Flugzeugabsturz, im zweiten Teil ist es ein Autounfall auf der Autobahn und im dritten Teil ist es ein Unfall auf einer Achterbahn in einem Vergnügungspark. Jemand hat eine Vision, da passiert ein Unglück, ganz viele Leute sterben. Sprung zurück, sie sind noch nicht losgefahren. Er sagt, oh scheiße, ich kann jetzt nicht hier einsteigen, da passiert gleich was ganz Schlimmes. Ein paar Leute steigen dann mit aus oder ne, treten diese Reise nicht mit an. Und dann passiert genau das, was in der Vision vorhergesehen wurde. Aber durch diese Vision wurden ja ein paar Leute gerettet. Entsprechend sind sie dem Tod von der Schippe gesprungen. Und der Tod trachtet denen jetzt nachträglich noch nach dem Leben und ja, richtet sie alle durch verrückte Unfälle nacheinander hin, bis seine Liste quasi abgearbeitet ist und alle ihren schicksalhaften Tod erlitten haben. Das ist immer die gleiche Story. Das heißt, du hast Kurzfilm an Kurzfilm an Kurzfilm. Wir haben eine Idee. Okay, was können wir?
Schon wieder.
Ja, wir nehmen einen Baumarkt. Wie könnte mir da jemand umbringen? Weil das passiert nicht immer einfach so. Also passiert auch in manchen Filmen. Einer geht über die Straße mit überfahren. Sondern es ist immer dann so eine Verkettung, so eine verrückte Maschine, die in Gang gesetzt wird, wo ganz viele Sachen passieren.
Eine Kettenreaktion des Schicksals.
Der Domino-Day des Todes passiert. Und es ist halt dadurch natürlich sehr suspensevoll. Also du siehst die ganze Zeit, wie sich das alles so entspinnt und wo hier mal dann was passiert. Und am Ende endet es dann häufig in einem sehr grafischen, sag ich mal, blutigen Ableben irgendeiner Figur. Und das macht Spaß, dabei also das hört sich jetzt blöd an, aber ja, es macht irgendwie Spaß, sich dabei zuzugucken, was sie sich so ausgedacht haben. Und ich glaube, es macht auch Spaß, sich das auszudenken. Ja. Weil du halt wirklich so, du weißt immer, okay, die kommen jetzt in irgendeinen Raum. Und dann ist das irgendwie ein Raum, da stehen schon, keine Ahnung, die kommen in einen Baumarkt. Dann weißt du, okay, da liegen Sägen und, keine Ahnung, Steine
es ist
halt, und so. Und
du es
weißt
ist schon gewissermaßen so, das Mitraten, was passiert.
Was passiert, wie entspinnt es sich? Und manchmal spielen sie auch so ein bisschen damit, dass da manche Sachen halt nicht das sind. Und ja, das ist quasi ein Escape Room rückwärts. Also es wird immer aussichtsloser und irgendwann. Und ich finde das cool. Das macht irgendwie Spaß, sich das anzugucken, weil die coole Ideen haben. So, das ist natürlich teilweise super absurd, wie das dann alles passiert, aber das ist ja auch so ein bisschen der Gag an der Sache. Deshalb sehe ich das auch gar nicht so als Horrorfilm, sondern es ist eigentlich eher so ein
schwarze Komödien-Ding.
Es ist eine schwarze Komödie, genau. Es ist wie so eine, ja, das trifft es eigentlich genau richtig. Es ist mehr Comedy irgendwie, auch wenn es sehr blutig ist und so. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, bevor man Albträume bekommt, weil man irgendwie denkt, oh Gott, das könnte mir auch widerfahren. Sie spielen aber natürlich mit so Ängsten, die jeder hat oder die viele haben. So, ich meine, im ersten Teil Flugzeugabsturz, ganz klar. Ne, im zweiten Teil Autobahnunfall, ist auch sowas, was man sich vorstellen kann. Im dritten Teil ist jetzt die Achterbahn, da hatte ich jetzt persönlich noch, doch, da hatte ich auch schon, wenn ich jetzt im Moviepark wäre oder im Fantasialand, hätte ich, glaube ich, nicht so Angst, aber ich hätte immer Angst vor diesen, die so für ein Wochenende aufgebaut werden von irgendwelchen
Juppies. Und das ist eigentlich, und dann wieder abgebaut. Eigentlich ist das ja sogar viel quatschiger, weil die im feststehenden Park, die haben einmal im Monat oder einmal im Jahr so eine TÜV-Prüfung und die auf den Jahrmärkten, die werden jede Woche vom TÜV geprüft, ne?
Ja,
eigentlich die haben ja, die ne? viel mehr Sicherheitskontrollen.
Ja, aber du siehst halt manchmal die Lelex, die aufbauen und dann denkst du immer so, ob ich, ja, okay, steige jetzt vielleicht nicht ein, aber ne, das ist ja auch immer so ein bisschen rappelig dann alles auf diesen Bahnen und so. Ich bin ja eh nicht so ein Achterbahntyp, von daher ist das für mich nicht so wichtig. Aber die schaffen es immer so, Situationen zu finden, die jeder irgendwie so nachvollziehen kann. Und sie erschaffen auch neue Ängste. Denn Teil 2 haben wir schon mal drüber gesprochen, vor etlichen Folgen. Dieser Lastwagen mit den Baumstämmen, das ist so ein Ding, wenn du an der Autobahn, auf der Autobahn in dem vorbeifährst, jeder, der den Film gesehen hat, denkt an diesen Film und sagt es auch oft meistens.
Ja.
Und hier ist es, in diesem Teil, das Solarium. Hier kommt es dazu, dass zwei Frauen im Solarium, also auf der Sonnenbank eingesperrt werden und dann bei lebendigem Leib verbrennen. Und ich kenne nicht wenige, unter anderem meine Freundin, die noch nie im Solarium war, die immer sagt, sie hat Angst, eingesperrt zu sein, nicht mehr rauszukommen und zu verbrennen.
Das verstehe ich. Bei uns im Fitnessstudio, ich hätte auch Zugang dazu, aber mich kriegen keine 10 Pferde da drauf.
Ja, und ich sage dann immer, ja, aber du kannst es ja einfach aufklappen, da, ne? Und du kannst ja auch, das hat einen Notaus und du kannst auch oben und unten rauskrabbeln, so, ne? Aber natürlich ist es hier in dem Film so, dass sich dann das irgendwie verkeilt und so. Und die stehen auch direkt an der Wand, sodass du nicht rauskrabbeln kannst. Und ne, das ist halt so.
Ja, und aber das Ende dieser Szene ist, by the way, mit einer der großartigsten und lustigsten Übergänge in die nächste Szene, die ich so kenne. Also ja, wir haben ruhig. Wir haben den Top-Shot, von oben sehen wir halt dann, wie diese zwei Solarien halt so ausgebrannt da in diesem Raum stehen. Harter Schnitt, und genau da, wo diese Solarien stehen, sind die zwei Särge bei der Beerdigung. Das ist natürlich auch sehr... Ja. Ich finde aber auch, also ich finde, so wie du sagst, das macht Spaß, weil du hast dann, du kannst so rätseln, oh Gott, was wird es jetzt? Ich finde aber auch schön, wie sie tatsächlich in jedem Film auch, ich glaube, es ist ein Song etablieren, ein Song, wenn du weißt, ah, jetzt geht's los, wenn der gespielt wird. Hier ist das ja auch, ich finde den aus dem dritten Teil sogar den markantesten.
Da habe ich tatsächlich gar nicht so drauf geachtet, muss ich sagen.
Ja,
aber ich muss auch
dadurch,
direkt, ja. Nee, sag du.
Nee, weil der halt die ganze Zeit immer in diesen Sequenzen halt auch benutzt wird, ist halt dann natürlich am Ende, ganz am Ende des Films, in dieser großen nochmal Szene noch viel intens, viel, viel intenser, wenn dieser Song dann halt auftaucht am Ende.
Ja. Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich so viel Spaß wie diese Filme machen, der Klebstoff, mit dem diese Szenen miteinander verbunden sind, das ist so der Moment, wo man auf sein Handy guckt und wo man irgendwie denkt, ja, okay, komm. Weil sie müssen natürlich diese ganze Lore
mitnehmen,
wieder aufarbeiten und noch auch den Leuten erklären, die es noch nicht, die den anderen Teil noch nicht gesehen haben. Das passiert hier super schnell. Das ist wirklich, also der erste Dingens passiert, dann kommt zwei Charaktere zusammen, der eine sagt, ey, ich habe recherchiert, es gab vor ein paar Jahren schon mal so einen Fall, da hatte auch einer eine Vision, da ist das und das und das da passiert und der Tod hat die dann alle nacheinander der Reihenfolge, wie sie im Flugzeug sagen, getötet. Okay, alles klar, wir wissen Bescheid, bums, ab geht's. So, im zweiten Teil war es, glaube ich, noch mit so einer, mussten die das noch so richtig rausfinden, mit so einer, ja. Da gab es dann eine Überlebende aus dem ersten Teil, die irgendwie dann in der Klapse war. Und
da hat man noch richtig viel Mysteriöses dazu gepackt. So.
Genau. Hier ist noch so ein Twist, das weiß ich gar nicht, ob das im ersten und zweiten Teil auch so war. Ich glaube nicht, dass unsere Hauptfigur, ich habe gar nicht gesagt, von wem das alles ist, sage ich gleich, unsere Hauptfigur auf jeden Fall ein Foto hat von diesen ganzen Überlebenden, kurz bevor das Ursprungsunglück passiert ist, was sie alle überlebt haben. Und darauf sind so Hinweise versteckt, wie die umkommen. So, da ist so, das ist so ein bisschen abstrakt. So, da steht halt einer irgendwie vor einem Ventilator und dann der stirbt nachher auf eine Art und Weise, die auch etwas mit einem drehenden Objekt zu tun hat, quasi. Und das gab es, meine ich, in den anderen Teilen nicht, aber kann auch sein, dass es das da auch gab. Das ist hier nochmal so eine extra Ebene dazu.
Nö, gab es, also bis dato ist das neu.
Ja, und die sonst fügen die jetzt nicht viel diesen Dingen hinzu irgendwie. Das wird so ein bisschen angedeutet, dass das alles so connected ist miteinander. Und ja, aber da wird, glaube ich, auch, ich glaube, die haben bis heute noch nicht erklärt, warum jetzt manche da die Auserwählten sind und manche nicht, keine Ahnung. Jedenfalls geht es für die Überlebenden darum, natürlich einerseits diesen Todesfallen zu entkommen, wobei sie ja wissen, wie die Reihenfolge theoretisch ist. Und ich glaube, es ist irgendwie so, wenn sie einen überspringen, also einer sich rettet, dann ist der quasi raus aus der Gleichung oder so.
Ja,
aber
ich
glaube, das haben sie auch schon 10-mal wieder rückgängig gemacht. Und dann
nee, also ich glaube, jetzt im aktuellsten Teil, in 6, wird die Lore auch wieder groß aufgegriffen. Der war ja erst jetzt letztes Jahr im Kino und da wird auch nochmal gesagt, oder du musst selber jemanden umbringen. Dann hast du deinen Platz in der Gesellschaft wieder sozusagen.
Ja, das ist jedenfalls alles nicht so ultra spannend. Dieser ganze Exposition-Talk dazwischen. Von daher ist mir, glaube ich, auch dieses Detail mit dieser Musik irgendwie durchgegangen. Aber finde ich auf jeden Fall cool.
Ich will nur ganz kurz noch dazu sagen, also ich habe diesen sechsten Teil im Kino gesehen und das, also zwischen 5 und 6 liegen, glaube ich, 10, 12 Jahre oder so. Und sie haben es halt wiedergebracht und sie wussten ganz genau, was wir lieben. Im 6. Teil ist nämlich diese Verkettung von Ereignissen, die ist teilweise so lang und du denkst so, oh Gott, jetzt passiert das auch noch und das auch noch, ja, und nein. Ja.
Das ist echt, das ist einfach eine Formel, die funktioniert. Wie ja bei so vielen Horrorfilmen geht es dann immer in die 5., 6., 7., 10. Wiederholung. Aber ich finde hier, dass da kann ich gut mit leben. Ich habe, genau, ganz kurz die Leute, die das gekriegt haben. Der Film ist gedreht von James Wong. Nicht zu vergessen mit James Wan. James Wong hat den ersten auch gemacht. Ist dann für den dritten zurückgekehrt. Der hat The One gemacht, das war so ein Jet Li-Vehikel. Und danach Dragon Ball Evolution. Und das war, glaube ich, so sein
Todesstoß.
Ja, auf der Regie, sein Todesstoß. Der hat danach noch eine Fernsehepisode gemacht. Und ist aber der Produzent von American Horror Story. Also der ist dem Fach durchaus treu geblieben. Und ja, da auch als Drehbuchschreiber aktiv. Mitspielt Mary Elizabeth Winstead. Die hat man davor und danach auch schon bei einigen Dingen gesehen. Scott Pilgrim hat das, glaube ich, gemacht und sowas. Ne? Und ich glaube, in Stirb langsam spielt sie, glaube ich, die Tochter von
John McClane auch. Ich meine, ne?
Und dann spielen da ganz viele Leute mit, die keinen Schwanz kennt. Aber das finde ich auch cool, dass das eigentlich immer so irgendwelche Randos sind. Irgendwelche Leute, die halt so aussehen wie College-Studenten oder auch immer.
Ja, das ist, ich finde, das ist das Wichtige. Und am Ende liegt es denen ja dann sozusagen, also wenn sie sich dann bemühen, könnten sie daraus ja nur mal ihren Karrierestart machen, ne?
Ja, wenn du sagen kannst, ich bin die eine Alte, die auf dem Solarium verbrannt ist, das ist schon ziemlich cool. Das sind so Leute, die siehst du jetzt auf irgendwelchen Conventions.
Voll.
Und da kannst oder du dann für 80 Euro ein Foto mit denen machen und dir deine DVD unterschreiben lassen. Das ist echt cool. Aber das ist ja schön für die. Ja, also was soll ich sagen? Ich mag die Reihe. Ich mochte jetzt auch den dritten. Ich freue mich jetzt auch, die anderen dann irgendwann mal zu sehen. Ich muss sagen, ich glaube, der zweite ist mein liebster Teil. Der hatte auch, finde ich, die schönsten Kills. So diese Nummer mit dem Stacheldrahtzaun und so. Da waren schon geile Sachen dabei. Der dritte hat jetzt nicht so die übercoolen Sachen. Also ich finde, das mit dem Solarium ist so das Highlight, was einem so im Gedächtnis bleibt.
Ich finde halt, der dritte sticht heraus, weil der dritte hat halt, finde ich, mit das beste Pacing und die beste Atmosphäre so.
Ja, der hatte dieses ganze Jahrmarkt-Ding und so, ja. Das ist schon ein cooles Setting auch. Achso, wir können ja noch ganz kurz darüber reden. Es gab ja diese Blu-ray oder DVD damals. Ich habe den zum ersten Mal gesehen vor etlichen Jahren, als der neu rauskam, auf DVD. Und da gab es diese crazy Option, dass du so ein bisschen Choose-Your-Own-Adventure-mäßig so im Film, da stoppte dann das Bild und du konntest dich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden, zum Beispiel wird dann eine Münze geworfen. Du konntest dann sagen, oh, soll sie auf Kopf oder auf Zahl landen? Oder auf welche Temperatur sollen sie die Heizung einstellen? Und ja, Bibbidi Babbidi Boo, ist es im Endeffekt scheißegal, es hat überhaupt keine Auswirkung auf den Film, aber es war irgendwie so ein Feature.
Nee, doch. Ich meine, ich habe das hier, ich muss das nochmal gucken. Also ich meine, manchmal, dann ist es halt so, dass du sie sozusagen gerettet hast und dann ist der Film einfach vorbei danach. Dann gibt es so eine Szene noch.
Ach krass,
und
dann ist okay, dann habe ich nichts gesagt. Das ist natürlich cool. Ich hatte das Gefühl, dass es überhaupt keinen Unterschied macht. Aber
naja, weil man sich meistens dafür entscheidet, also
sie zu killen.
Ja,
toller Film. Guckt euch an. Sehenswert, auf jeden Fall. Also, die sind eigentlich alle so auf einem Niveau bisher. Also, ich finde den zweiten Ticken besser. Der erste kriegt so dafür, dass er die Idee hatte, auch noch mal so einen halben Stern mehr. Aber sonst hält sich das auf einem soliden Niveau. Das ist jetzt kein mega Anspruch, ist einfach nur Spaß.
Ach ja. Tja, dann was ich noch vorbereitet habe, geht so ein bisschen auch in die Richtung und ist vor allen Dingen halt auch Vorreiter für ein von vielen gehasstes Subgenre.
Ja, ich weiß, ja.
Und zwar habe ich Hostel von Eli Roth mir angeschaut. Ist ursprünglich von 2005, kam halt erst im April bei uns ins Kino. Eli Roth hat's geschrieben, produziert und auch Regie geführt. Quentin Tarantino wurde immer erwähnt, als Quentin Tarantino präsentiert. Der ist halt, ich glaube, als Executive Producer auch mit an Bord. Und ansonsten ist von Cast und Crew total viel tschechisch, weil der nahezu ausschließlich in Tschechien gedreht wurde. Ist dann über Sony erschienen und geht 94 Minuten. Witzigerweise übrigens, kleiner Funfact direkt jetzt, ich habe mir die Extended-Version angeguckt, die ist auch sage und schreibe 6 Sekunden länger. Da hat man ja richtig noch mehr Inhalt gehabt. Und zwar geht es in Hostel um die drei Backpacker Paxton, Josh und Oli, die in Amsterdam, also wir wissen nicht genau, wann die sich getroffen haben zusammen, auf jeden Fall sind sie in Amsterdam zusammen unterwegs und auf der Jagd nach, naja, Drogen und Sex und Alkohol, was auch immer man halt so macht als College-Student in den Niederlanden. Und auf jeden Fall treffen sie da auf so einen Typen, der ihnen sagt, hey, guck mal hier, wenn du die Alte hier, also Zitat, geil findest, ich weiß, wo du davon ganz viel haben kannst, und sagt denen, gibt denen eine Adresse von einem Hostel in der Slowakei. Und da steigen die drei dann ab und haben auch dann erstmal direkten Eindruck so von wegen, ja, okay, alles klar, das ist ja hier wirklich am Arsch der Heide, hier ist ja nichts. Und feiern dann aber trotzdem abends eine ganz wilde Party, und plötzlich ist Oli weg, verschwunden, der taucht am nächsten Morgen nicht mehr auf, und ja, die beiden, Josh und Paxton, suchen ihn, und das aber vergebens, kriegen dann irgendwann ein Foto von ihm per MMS zugeschickt, in dem er super weird einfach einen Gesichtsausdruck hat und dann so, ja, I go home. Und Paxton will das aber auch nicht ganz glauben. Trotzdem entscheiden sie dann abzureisen und lassen sich aber doch wieder in der Nacht davor überreden, mit feiern zu gehen mit zwei Tschechischen sind die, glaube ich, eine Tschechin und eine Russin, die auch in diesem Hostel abgestiegen sind, Natalia und Svetlana. Und in der Nacht verschwindet Josh, und ab dann sind wir auf der Seite von Paxton, der versucht herauszufinden, was mit den allen passiert. Sucht die, kommt morgens dann wieder im Hostel an, und der Rezeptionist sagt, ja, sie sind ausgecheckt, hier ist ihr Rucksack, sie haben es schon ausgecheckt, und er so, nee, habe ich nicht. Und dann sagt er, ich will jetzt erstmal nochmal ein Zimmer, kommt ins Zimmer, und es ist exakt dasselbe Szenario wie beim Einchecken mit den anderen beiden 2 Tage zuvor, dass da halbnackte Frauen sich gerade, naja, umziehen und halt einmachen auf, wir wollen jetzt zum Wellness. Und dann wird er ein bisschen stutzig, geht dem Ganzen nach, findet dann Natalia und Svetlana in einem Pub, und die eine davon bringt ihn dann halt und sagt, ja, ich weiß, wo die beiden sind, und führt ihn in ein abgeranztes ehemaliges Fabrikgebäude, so ein Komplex, in dem unterirdisch reiche Leute dafür bezahlen, einfach, tja, zu töten, alles zu machen, was sie machen wollen. Die zahlen einen Haufen Geld, dürfen sich aussuchen, okay, willst du Mann, Frau, asiatisch, amerikanisch, europäisch, und werden dann in diesen Kammern unten alleingelassen. Das ist nämlich der sogenannte Elite Hunting Club. Und ja, der Paxton versucht da dann wieder rauszukommen, und ich will natürlich nicht spoilern, ob er das schafft oder nicht schafft. Das müsst ihr euch später selber ansehen. Obwohl das alles in Amsterdam und danach in der Slowakei spielt, ist es komplett in Tschechien gedreht worden. In Prag und vieles dann in einer kleinen Ortschaft nahe der österreichischen Grenze. Und eine Szene übrigens, Fun Fact, der letzte Establisher des Films, auf den dann danach die Titeleinblendung folgt, wurde in Hamburg gedreht. Das ist eine Hamburger Bahnstation.
Schau an. Ja gut, für Amerikaner sieht Europa alles gleich aus.
Ich finde halt einfach nur, ich finde es super nervig, weil das soll Wien sein am Ende des Films. Und dann ist halt auf der einen Seite hast du halt sowas, dass sie schreiben, Toilette geöffnet, und Bahnsteig 2 und so deutsche Sachen. Es gibt ein riesengroßes Plakat hinten, wo steht, jetzt auch am DVD. Also da haben sie schon das ein bisschen falsch geschrieben. Und mich nervt dann aber, wenn du dann halt irgendwie unter Toilette und Herren, dann gehst du, also siehst du die Wand dahinter und da steht halt Kabinski und keine Ahnung was, also alles auf Tschechisch oder die ganze Cola-Reklame, alles auf Tschechisch. Und da denke ich mir so, also macht es halt richtig
gar keine
oder halt
Mühe gegeben.
Nicht. Also was soll das? Nee, aber sonst möchte ich nur eine halbe Lanze brechen für den Film, weil dieser Film hat natürlich dieses Subgenre des Torture-Porns hervorgebracht. Und trotzdem muss man sagen, es ist ein typischer erster Teil, weil ja, der zweite Teil, der ist natürlich um Längen krasser, viel mehr Blut, viel mehr Ekel, viel mehr abgetrennte Körperteile, dies und das. Aber im ersten Teil wird nicht alles grafisch gezeigt. Vieles wird, bevor es wirklich passiert, umgeschnitten. Es wird dann auf Reaktionen geschnitten oder nur auf, keine Ahnung, wabbelnde Füße, die versuchen sich zu wehren oder so. Oder halt so extrem Close-Up, dass es auch so ein bisschen die Wirkung verliert. Es gibt dann so ein, zwei Sequenzen, wo der Paxton zum Beispiel an so ganz vielen Kabinen vorbeigeschleppt wird oder auch, wenn er sich raus aus diesem Katakomben rausfahren lassen will auf so einem Leichenwagen, wo er sich unter den Leichen versteckt, dann siehst du zwar diese ganzen Kabinen, aber das geht so schnell und du siehst eigentlich nur blutüberströmte Körper. So krass, es sind so ein oder zwei Sequenzen. Ich sehe mal, dass ein Finger abgeschnitten wird oder auch jemand halt irgendwie erschossen wird. Aber ich muss sagen, das ist ja nichts, was wir bisher noch nicht gesehen haben, ne? Und ich glaube, dass halt erst mit dem zweiten Teil und vor allen Dingen dann mit dem expliziter werden der Saw-Reihe und so, dieses Torture-Porn so richtig ausgelöst wurde.
Ist der zweite Teil auch noch von Eli Roth?
Der zweite Teil ist auch noch von Eli Roth, der kam ziemlich schnell danach. Es gibt auch einen dritten Teil, in dem auch ein deutscher Schauspieler mitspielt, Thomas Kretschmann. Der ist dann aber nahezu ohne sein Mitwirken produziert worden und auch irgendwie erst 6, 7 Jahre später oder so.
Okay.
Genau.
Ja, ich weiß noch, als das dann in den Kinos kam, ich habe den natürlich nicht im Kino gesehen, sondern habe den dann irgendwann Jahre später mal auf irgendeinem als Raubkopie gesehen, wie das damals ja so gemacht wurde. Und ich weiß, dass ich bin halt einer von diesen Menschen, die, genau wie du sagst, dieses Genre eigentlich, das ist jetzt so komisch, weil ich gerade gesagt habe, wie sehr ich mich daran erfreue, wenn Leute von irgendwelchen komischen Sägen getroffen werden oder was weiß ich. Aber hier war das ja so, es ist ja nochmal, wie du sagst, so ein Subgenre, weil das ja wirklich so Torture-Porn impliziert ja schon, dass ist so eine Art, ist sich daran zu ergötzen quasi, ne,
ja.
an dieser Folter, an diesen Qualen und so. Und das hat mir damals schon überhaupt nicht gefallen und ich war richtig abgefuckt von diesem Film und fand den einfach nur furchtbar und dachte so, warum? Also das ist hat für mich schon so die Grenzen des guten Geschmacks komplett verlassen irgendwie und der Unterhaltung in irgendeiner Form. Und ich finde es aber krass, weil, so wie du sagst, dass er danach noch ganz andere Kapriolen geschlagen hat, dieses Genre, und noch viel voll krasser geworden ist. Und ist ja auch, es gibt ja ganz legendäre Filme in diesem Genre. Aber mir hat es da schon gereicht, muss ich sagen. Deshalb habe ich auch nie einen weiteren davon geguckt, habe den auch nie wieder geguckt, habe auch nicht vor, den irgendwann nochmal zu gucken. Und auch nicht so Interesse daran, mich diesem Genre noch weiter.
Nee, das verstehe ich, das ist voll Geschmackssache. Ich meine, wir reden halt jetzt davon, dass ich da halt weiterführenden Schule, in der 5. Klasse, ne, da sind solche Filme halt, die so mysteriös und das traut sich doch keiner zu gucken und so, deswegen,
ja.
Ne? Deswegen habe ich halt gerade gemeint, der ist zwar schon grafische Gewalt findet hier natürlich statt auch und auch Blut und alles, aber er ist noch nicht so extrem exzentrisch, sag ich mal. Der Film hat, der hat gekostet 4,8 Millionen Dollar und hat weltweit 82,2 Millionen eingespielt und mit DVD, Blu-ray, Heimmedia hinterher ist man dann irgendwann bei über 106 Millionen Dollar gelandet. Das heißt, der war schon leicht erfolgreich.
Riesenerfolg.
Aber trotzdem gehört auch zur Wahrheit der zweite Teil, der ja wirklich, das ist dann wirklich ein typisches Sequel, ne? Viel mehr von allem und wirklich viel drüber. Der war auch nicht ganz doppelt so teuer, aber fast. Der hat aber trotzdem nur noch 35 Millionen eingespielt. Das heißt, da war es den Leuten, glaube ich, dann auch wirklich zu viel. Und da hat sich das dann festgelegt, okay, das scheint Nische zu sein.
Ja, ja, absolut. Ich glaube, was bei dem Film auch ist, also ich bin ja grafischer Gewalt gar nicht so abgeneigt. Also ich kann zum Beispiel, ich kann mir irgendwelche Action-Ballerfilme angucken, wo irgendwelche Köpfe weggeschossen werden und so. Das ist für mich alles so abstrakt und so drüber, dass ich da überhaupt kein Problem mit habe. Und du weißt, ich kann auch einer Reihe wie Terrifier irgendwas abgewinnen, auch wenn das jetzt nie ein Film ist, wo ich sagen würde, an einem Sonntag, ach, den lege ich mir mal rein, den gucke ich mir jetzt mal an, sondern ich habe die dann einmal gesehen, das reicht mir dann auch, so alles gut. Ich glaube, was hier hinzukommt, ist noch das Setting, was unglaublich viel so mit einem macht, weil das so, man stellt sich vor, oh, könnte es sowas wirklich geben? Unrealistisch ist es nicht, wenn du an diese ganze Epstein-Scheiße denkst und so, ne? Also ja, was es noch alles gibt. Und natürlich auch dann dieses Setting Osteuropa, Menschenhandel und so und dann dieses, oh, du bist irgendwie als Jugendlicher, als Student unterwegs in einem Hostel irgendwie, triffst irgendwelche Leute und das ist ja, wo alle warnen, ne? Pass auf, mit wem du mitgehst, ne? Pass auf deinen Drink auf, da kann man was reintun und so. Ne? Dass man nicht mal denkt, okay, du könntest in einem Folterkeller landen, aber es sind ja so Ängste, die jeder irgendwie oder Befürchtungen, die jeder irgendwie nachvollziehen kann. Ich glaube, das führt hier auch noch mal so ein bisschen dazu. Bei so einem Film wie Terrifier oder so, das ist jetzt, ich habe jetzt nicht großartig Angst, von irgendeinem übersinnlichen Clown gejagt zu werden, der mich mit einer Kettensäge zersägt. So, das ist jetzt nicht so. Das ist natürlich, und da ist es ja auch schon so übertrieben, die Gewalt, dass sie ja schon wieder comichaft wird, ne? Weil das ja wieder so, ja. Wo du irgendwann denkst, am Anfang denkst du noch, und irgendwann denkst du, ja, okay, das auch noch. Ja, komm, mach doch das auch noch.
Ist genau. Okay. Und das ist, glaube ich.
Hier sind so Sachen, da werden sich auch so Alltagsgegenständen bemüht. Und das sind so, diesen Schmerz kannst du viel mehr nachfühlen, weil das viel realistischer ist alles. Und so, ja, wenn da irgendeiner, keine Ahnung, einem mit einem Schweißbrenner oder was oder mit einem Cuttermesser die Achillessehne durchschneidet, das sind so Sachen, das kann man irgendwie so mehr fühlen, habe ich so das,
ja.
Das Gefühl.
Ja, das stimmt. Also zum Setting zum einen, da ist Eli Roth ist ja auch irgendwann in die Slowakei, ist er da aufgetreten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Rahmen auch einer Filmvorstellung das war und hat halt gesagt, Leute, danke, dass ich hier überhaupt sein darf. Wahrscheinlich will mich die Hälfte von euch eigentlich töten für diesen Ruf, den die Slowakei dadurch jetzt hat. Aber er hat halt gesagt, weil man ihn dann gefragt hat, warum ausgerechnet die Slowakei, hat er halt gesagt, zum Zeitpunkt des Pitches und der Produktion hatten in den USA gerade mal 12% der Menschen einen Reisepass. Das heißt, 12% der Menschen können, also weiß man nicht mal, ob sie überhaupt waren, aber können woanders sein als in den USA. Und er hat gesagt, trotzdem verhalten sich Amerikaner immer so, als ob sie mit ihrem Dollar alles kaufen können und sie wissen alles und sie können alles. Und deswegen hat er gesagt, ganz viele Leute wussten nicht, dass es ein Land namens Slowakei überhaupt in echt gibt. Mhm. Das zum einen. Und die Idee ist tatsächlich entstanden, weil einer der Producer mal versehentlich auf einer Webseite aus Thailand gelandet ist, in der nämlich genau das ist. Du konntest dir in Thailand für 5.000 Dollar oder 10.000 Dollar umgerechnet dich in einen Raum einmieten, wo du jemanden erschießen durftest. Also jetzt nicht mit Foltern und so, aber und sie haben halt dann nachvollziehen können, dass diese Seite nicht von Servern in den USA betrieben wird und auch kein amerikanischer Mensch oder Gruppe Teenager oder so dahinter steht. Sie konnten natürlich nicht klären, ob vielleicht das bloß ein Gag oder so ist in Thailand von irgendwelchen thailändischen Leuten. Aber das ist halt das, was denen trotzdem irgendwie im Kopf geblieben ist. Das ist dann so dieses, aber so wie du sagst, ne, dieses. Es gibt ein Interview auch mit einem der Producer, der halt dann sagt, naja, also es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass es irgendwo reiche Leute gibt, die für Geld einfach Leute töten. Das ist nichts, was man sich nicht vorstellen kann. Und das Setting, wie es dann halt aussieht, das ist jetzt dann einfach bloß die Interpretation dieses Filmes, ne?
Ja, es gibt ja auch im Zeitalter von True Crime so viele Geschichten von irgendwelchen Backpackern, die irgendwo verschwinden, die irgendwo ständig, jeden Monat gefühlt wieder irgendwie, ja, zerstückelte Leiche am Traumstrand gefunden oder so. Das ist
Naja,
der
du
vor
musst doch
6 Monaten.
nicht mal so weit. Hier in
Ja.
Nordrhein-Westfalen ist doch gar nicht so lange her, wurden irgendwie Leichenteile an der Autobahn gefunden, irgendwie Hände
Ja,
und Füße.
wo du auch denkst, okay, wie kann das passieren? Ja, aber würdest du jetzt sagen, soll man sich angucken?
Also
Ich glaube, es ist schon sehr nischig, ne?
das ist sehr nischig, obwohl es tatsächlich sogar psychologische Abhandlungen darüber gibt, dass das gar nicht mal so schlimm ist und die Sichtweise auf Objekte und keine Ahnung. Aber also, wenn man Horrorfan ist, wird man es wahrscheinlich sowieso schon gesehen haben. Und Mainstream-Leuten würde ich tatsächlich nicht empfehlen, sich das anzugucken, weil für diese Menschen ist es eh Zeitverschwendung. Es ist einfach zu
Ja.
nischig. Aber ich habe ihn mir ausgesucht, trotz der ganzen anderen Filme, weil er schon auch wegweisend für das Genre war damals.
Voll. Ich glaube, in meinem Alter auch, dass den fast jeder gesehen hat, so der da in dieser Zeit so im Teenie-Alter war. Das hat halt große Wellen geschlagen damals. Das ist, wie du sagst, das ist so Filme, die dann so einen Ruf haben und dadurch werden sie natürlich noch legendärer und mystischer. Man ist das wie so eine Mutprobe, sich den quasi irgendwann mal
Ja.
anzugucken. Heutzutage würdest du da wahrscheinlich auch keinen mehr mit dem Ofen vorholen. Also ist dann sowas wie Terrifier 2 war so das Letzte, wo ich mich erinnern kann, wo alle gesagt haben, boah, krass, und dass der in deutschen Kinos läuft und so. Das ist das Krasse, was man je gesehen hat. Ist es mit Sicherheit nicht, aber so, was man so ohne Probleme sich angucken kann, ohne irgendwelche Hürden zu nehmen.
Ja, ich
Und
glaube.
das war damals Hostel, ne?
Ja, und es hat halt natürlich auch dazu geführt, dass gerade Eli Roth, da streiten sich ja auch viele, ob manche sagen ja auch, der sollte eigentlich keine Filme machen, der hat nur Glück, dass der irgendwie da ist oder so. Keine Ahnung, der ist ja auch so ein äußerst, wie nennt sich das?
Umstrittener Charakter.
Ja,
Aber
ne, wie heißt das, wenn
ja,
sich
ich
das nur in eins oder das andere
polarisierend, ja.
polarisieren? Danke.
Ja. Ja, ich glaube, diese ganze Quentin Tarantino-Nummer, die sind, glaube ich, sehr gut befreundet. Ich glaube, das war
Ja.
wahrscheinlich so ein bisschen so ein Freundschaftsdienst zu sagen. Das war, glaube ich, auch sein Debütfilm, irgendwie, dass er dann
Nee,
gesagt hat, ja. Ne?
sein Debütfilm vorher war Cabin Fever, aber
Ah ja, stimmt.
der hat Quentin Tarantino natürlich auch gefallen. Und Quentin Tarantino hat auch hier einen kurzen Cameo in Hostel.
Ah ja, guck an, schau an. Na gut. Dann kommen wir jetzt zu etwas Heiterem wieder. Unser erster Hauptfilm. Wir sind angelangt. Es war ein Sportfilm und damit war klar, dass ich mich natürlich direkt draufstürze auf den Film Spiel auf Sieg. Ein Basketballfilm. Weißt du, Sportfilme sind Football- oder Basketballfilme oder Baseball. Aber hier ein Basketballfilm, den ich auch noch nicht kannte. Ein Film von James Gardner, der wird jetzt wahrscheinlich niemandem was sagen, weil das ist eigentlich ein so Werbefilmregisseur geworden. Ich glaube, der hat danach auch gar nicht mehr so viel gemacht. Produziert allerdings von Jerry Bruckheimer, also kann man sich schon mal auf ein gutes Produktionsniveau einstellen, sage ich mal. Und mitspielt der gute Josh Lucas, das ist der Dude aus Sweet Home Alabama. Der Mann, da kannte ich den zumindest. Ich glaube, der hat noch ganz viele anderen Sachen mitgespielt, auch so ein bisschen Fernsehen und so, aber ist jetzt nicht so der, war so ein bisschen Rising Star damals, aber er hat nicht so viel draus gemacht aus seinem Potenzial. Und dann haben wir noch ganz viele Schauspieler, die mir alle nicht so viel sagen. John Voight hat noch eine, also in komplett übertriebener Maske hat so einen Kurzauftritt, würde ich sagen. Und dann haben wir ganz viele Schauspieler, die ich aber trotzdem vorlesen möchte. Derek Luke, Evan Jones, den kennen wir auch aus Jarhead, hatten wir letztens drüber gesprochen. Alfonso McAuley, Mecca Brooks, den kannte ich, denn der hat unter anderem bei dem, ich sag mal, Reboot von Law and Order von 2022 einen der Hauptdetectives gespielt. Al Shearer und Damain Radcliffe. So, das sind alles Namen, die hat man noch nicht so viel gehört. Das sind nämlich hauptsächlich Leute, die auch dann nicht mehr so viel gemacht haben. Worum geht es aber und wen spielen diese ganzen Leute? Es geht um einen Highschool-Coach, gespielt von Josh Lucas, den es wirklich gab. Achso, das Ganze passiert auf einer wahren Geschichte. In den 60ern, der die Chance bekommt, an einem College in El Paso, Texas, dieses Basketballteam zu trainieren. die haben jetzt nicht so riesen Ambitionen, dass sie irgendwie sagen, wir wollen jetzt irgendwie die Meisterschaft gewinnen, die College-Meisterschaft, aber der möchte, soll einfach so ein bisschen das wieder ein bisschen auf Vordermann bringen und ja, eigentlich hauptsächlich die Sponsoren der Schule oder die Förderer der Schule so ein bisschen zufriedenstellen, dass sie sehen, ja, hier wird auch was mit dem Geld gemacht und es ist alles schön. Dieser Coach hat aber Bock zu gewinnen und das Problem ist, dass die Schule halt nicht so viel Geld hat und so kommt er auf die damals scheinbar wahnwitzige Idee, doch nicht ausschließlich nur weiße Sportler an seine Schule zu holen, sondern schwarze. Und dieser Coach oder dieses College ist dafür bekannt, dass sie im Jahr 1966 das erste Team waren, was mit einer Aufstellung, Startaufstellung nur mit afroamerikanischen Spielern, College-Spielern die Meisterschaft gewonnen haben. Spoiler-Alarm. Ist jetzt aber auch nicht so, ja, so mega wichtig, ob sie jetzt gewinnen oder nicht. Das war damals ein Riesending, 1966, denn wir sind zu einer Zeit, ja, Martin Luther King ist noch am Start gewesen, glaube ich. Das will mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall, ja, also es ist natürlich viel Rassismus in Amerika, gerade natürlich auch in Texas, was so ein bisschen eher so republikanisch-konservativ geprägt ist. Und man konnte sich das irgendwie nicht vorstellen, dass man, also die Afroamerikaner konnten vielleicht gut spielen, aber man hat denen so nachgesagt, ja, aber die verstehen ja das Spiel gar nicht richtig, die kannst du ja nicht coachen, die sind ja zu dumm. So, ne? Das ist halt, wie willst du mit denen von funktionierendes Team auf die Beine stellen? Und ja, es ist ein bisschen absurd, wenn man sich das heutzutage anguckt, wo wahrscheinlich, glaube ich, 90% der Spieler Afroamerikaner sind und ja, das komplett an sich gerissen haben. Damals war das aber ein großes Ding. Und wir folgen jetzt also diesem Coach dabei, wie er diese Spieler aus den ganzen USA zusammensammelt und wie sie dann daraus ein Team formen. In dem Team sind jetzt nicht nur Afroamerikaner, sind auch Weiße drin, aber in dem Endspiel haben halt nur Afroamerikaner gespielt. Das ist so ein bisschen der Gag. Und wir kriegen so mit, wie die dann alle ankommen in El Paso, auf was für Vorurteile sie da stoßen, welche Widrigkeiten sie sich auch von ihren Gegenspielern, ne, erwehren müssen und wie sie ja als Team zusammenwachsen, als Menschen wachsen und am Ende den großen Triumph erleben. Das Ganze ist dann so ab, sag ich mal, so der Hälfte des Films wirklich ein ganz klassischer Sportfilm, amerikanischer Sportfilm mit, wir hören dann immer, sehen dann immer die Spiele, hören dazu dann so einen Kommentar, wie man das ja von Sportberichterstattungen kennt, was uns immer so ein bisschen mitreißt, was ich immer liebe in Filmen. Und natürlich ist alles immer spitz auf Knopf und kurz vor, wir schaffen es nicht und dann schaffen wir es doch. Da ist ganz viel Pathos dann natürlich dabei und große Reden werden geschwungen. Alles Zutaten, die ich liebe als Freund von Sportfilmen. aber wirklich hier ein sehr krasses Abziehbild. Und das war der eine Film, den ich noch nicht kannte. Und ja, den kannst du auch nicht, ne?
Den kannte ich auch nicht. Ich wusste tatsächlich auch gar nicht, dass der existiert, bis wir uns jetzt damit beschäftigt haben.
Ich habe den dann irgendwie gefunden in dieser Liste der Neuerscheinungen und habe gesehen, dass er irgendwie bei IMDb eine Bewertung von 7,1 oder so hat. Also jetzt keinen Überflieger. Das ist auch direkt schon mal meine Meinung vorweggenommen. und da habe ich aber gedacht, okay, scheint guckbar zu sein. Dann nehmen wir den doch mal. Dass der jetzt der Hauptfilm geworden ist, liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der Geschichte, die dahinter steckt, weil das ist ja durchaus ein spannendes Thema auch. Irgendwie, ne? Was, glaube ich, immer auch noch aktuell ist in seiner Kernaussage. Aber ich glaube, vor allem für die Amerikaner auch irgendwie so ein großes Ding ist dieser Coach.
Naja, also ich kriege ja im Prinzip ziemlich platt von allen so Nebendarstellern auch immer wieder aufs Brot geschmiert, dass das jetzt echt, also das ist ja jetzt also noch ein Schwarzer mehr und da ist ein Schwarzer. Bei Schwarzen applaudieren wir nicht. Also ich meine, das ist schon ziemlich plastisch auch dargestellt, was das scheinbar damals für ein Problem war.
Ja.
Oder vielleicht heute.
Und das ist so crazy, wenn du heute schaust, gerade der Sport ist ja, finde ich, so das, wo man sieht, das ist ja so das Multikulti-Ding überhaupt. So jede Fußballmannschaft besteht aus, ne, aus Jungs und Mädels verschiedenster Nationen, Kulturen. Und der Sport ist ja eigentlich das, was alle verbindet. Würde ich sagen, das auf der Welt, was uns alle verbindet irgendwie, was immer funktioniert. Und dass das damals natürlich so krass getrennt wurde. Das ist ja genau wie mit Frauenfußball, der auch verboten war ganz lange, auch in Deutschland, ne? Auch noch gar nicht so lange irgendwie hier ist, ne? Dass man,
das wusste ich gar nicht, verboten sogar.
Ich meine, es war verboten bis vor, ich glaube, bis in die, weiß nicht, in den 80ern oder so hat das erst angefangen, ja, oder so. Also ja, auf jeden Fall crazy aus heutiger Sicht.
Echt mal.
Und ich muss aber sagen, dass es hier so ein bisschen krankt an, also uns wird das schon gezeigt und erklärt, wie krass das alles ist, aber irgendwie fehlt mir so, ist der emotionale Punch bei mir nicht so groß gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich fand es komisch, dass wir den Coach so als, ich würde sagen, der ist schon so die Hauptfigur irgendwie, weil mit ihm fangen wir auch an, mit ihm starten wir so in die Geschichte rein, aber er ist ziemlich schnell bei dieser Erkenntnis, okay, ich heuer jetzt einfach nur afroamerikanische Sportler an. Und wir verstehen gar nicht, warum ist er denn so eigentlich? Warum ist das ja für ihn kein Problem? So, er kriegt auch nicht irgendwie eine Backstory, dass man eben sieht, der ist irgendwie cool aufgewachsen, hat super tolerant, was weiß ich.
Aber das ist generell mein Problem irgendwie mit diesem Film, dass ich mit keinem so richtig mitfühle. Nee. Also, ja, okay, also klar, genau, ich erfahre nichts über ihn, so wie du gesagt hast, und verstehe sein Handeln nicht, seine Intention nicht so richtig, einfach nur, will er einfach nur erfolgreich sein, oder warum macht er das? Und gerade auch bei den anderen, okay, dann ist irgendwie von dem einen noch die Mutti mit dabei, und aber, also, ich habe niemanden, dem ich so richtig nahestehe. Der Film schafft es nicht, dass ich mich irgendwem irgendwie verbunden fühle oder so. Und das finde ich echt schade.
Voll, das ist eine richtig vergebene Chance, weil ich finde, dass man sich hier für den Coach entschieden hat, finde ich schon mal problematisch, weil du hier wieder so eine White Savior-Geschichte erzählen möchtest irgendwie. Spannender ist natürlich die Perspektive der Jungs, weil die ja diesen Rassismus am eigenen Leib erfahren und weil es für die so diese Chance ist, die kommen irgendwie aus, keine Ahnung, sind Arbeiter in einer Fabrik oder so und haben diese Chance, ihren Traum zu leben. Die werden uns auch gezeigt, aber vielleicht hätte man sich auf einen von denen konzentrieren sollen und es aus seiner Sicht erzählen, wie es für ihn ist, dann dahin zu kommen. Wir kriegen das alles mit, aber diese Mannschaft ist eher so ein, ja, es ist eher so die Mannschaft an sich, aber kein Einzelschicksal, was uns so richtig ans Herz geht. So, da gibt es, apropos Herz, es gibt dann einen von denen, der eine Herzkrankheit hat, der eine, der dem wird sogar Gewalt zuteil, und ja, alle haben irgendwie so eine kleine Backstory, aber es fehlt, so wie du sagst, so dieser emotionale Anker, an dem man sich so dranhängen kann und mit dem man richtig mitfühlt.
Aber das ist, also der Punkt, den ich jetzt äußere, das kann auch einfach wieder nur mein persönliches Ding sein, aber ich fand jetzt auch die Sportszenen, also klar, jetzt nicht alle, aber ein paar halt auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob man da auch von Choreografien spricht, aber ich fand jetzt nicht so super überzeugend choreografiert, diese Spielsequenzen und so, dass ich mich zwischenzeitlich gefragt habe, ob es nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre, diese Geschichte nur menschlich zu erzählen und die Spiele immer nur so nebenbei stattfinden zu lassen. Und das Hauptaugenmerk eigentlich, so wie du halt sagst, auf den Jungs liegen zu haben und dann halt nur so erwähnen, da war jetzt das Spiel, das ist das Ergebnis, das ist passiert, und halt mehr so dieses Menschliche rauszuarbeiten, weil so ich, also, ne, es ist der Sportfilm und es ist die Geschichte, die wir hier haben. Und ich finde, es ist beides da, aber es ist beides nicht tief genug. Es überzeugt mich halt nicht.
Es ist für einen Sportfilm nicht gut genug und es ist auch für so ein Charakterdrama nicht gut genug, so.
Und es ist aber auch für das Biopic von dem Coach auch nicht gut genug.
Da am wenigsten, weil ich finde, der bekommt, also ich weiß nicht, es liegt auch ein bisschen an George Lucas, der hat halt so einen Gesichtsausdruck irgendwie und der hat aber auch keine Wandlung macht er durch. Erst von Anfang an ist er der super tolerante Typ, was total komisch ist, weil uns wird erklärt, der lebt in einer Gesellschaft, wo das scheinbar absolut undenkbar ist, was er macht. Und warum ist er der Einzige, für den das scheinbar überhaupt kein Problem ist? So, und er hat zwar so ein paar Widerstände, aber er weckt
sich auch,
dass er am Ende des Films ein anderer ist als am Anfang. Es ist die ganze Zeit der gleiche Persönlichkeit, der gleiche Charakter. Aber er ist nicht gewachsen oder so.
Aber auch die Widerstände, die sind ja, also, das ist so ein bisschen, als wenn ich sage, so, ich nehme die jetzt. Nein, machst du nicht. Doch, mache ich. Okay. Weißt du, was ich meine? Es ist halt so, auch der Dekan oder was das ist, der sagt auch immer, ah, da ist ja jetzt noch mehr von diesen Schwarzen. Aber ich habe nicht das Gefühl, also er sagt das, aber irgendwie scheint es ja
Du
dann.
spürst diese Fallhöhe,
Genau.
diese Tragweite überhaupt nicht, die das ja scheinbar hatte irgendwie. Jetzt weiß man nicht, vielleicht war es auch gar nicht so krass, aber irgendwie wird uns das die ganze Zeit, soll uns das so vermittelt werden. Aber die Figuren handeln gar nicht so. Also das ist, und also da, deshalb hat schon mal der Hauptcharakter komplett abgelöst, weil der hat nichts zu tun. Ab der Mitte des Films steht er nur noch an der Seitenlinie und ruft irgendwelche Kommandos rein. So. Und die Jungs, ja, die kommen halt auch an, Fish out of water, Widerstände, Widerstände, und ist dann irgendwann auch nur noch Spieler. So. Also da passiert dann auch nicht mehr viel. Das ist so eine vergebene Chance eigentlich.
Außerdem übrigens finde ich auch schwierig, und ich weiß nicht, ob mich da das stört, weil es nicht so reingeschrieben ist oder ob es an der Schauspielerleistung liegt, aber manchmal kann ich nicht nachvollziehen, gerade am Anfang, wenn sie noch trainieren vor den großen Spielen, ist das ja immer so, er ist mega der Nette, aber er ist immer so streng. Und dann ist er so richtig hart zu denen und dann bestraft er die richtig krass. Aber sonst ist er wieder voll freundlich. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Irgendwie,
diese Beziehung zwischen dem Trainer und dem Team ist auch nicht so richtig greifbar. So, du hast nicht
Naja.
das Gefühl, dass der jetzt auch so super charismatisch wäre, dass man sagt, okay, ich verstehe, warum sie ihm folgen und warum sie das machen, was er will, und ne, wie er sie mitreißt und wie er sie zu besseren Spielern und Menschen macht. Das funktioniert überhaupt nicht. So, was auch daran liegt, dass er die ganze, ja, weiß ich nicht, er spielt halt das auch nicht so mega gut irgendwie. Aber er hat auch nicht so viel, mit dem er spielen kann. Es ist ziemlich eindimensional. Und bei den Jungs geht es halt viel darum, ja, okay, wir sind irgendwie gute Basketballspieler, jeder hat so sein Problemchen, aber da entsteht auch nicht so eine richtige, du hast nicht so unterschiedliche Charaktere auch. Das macht ja auch häufig in so Sportfilmen aus, dass du häufig hast ja diese Band of Misfits, wie man sagt, so, ne, diese Gruppe von allen unterschiedlich, jeder hat so seine eigene Stärke, die er so mit einbringt, und gemeinsam schaffen sie es irgendwie. Und hier kommt das gar nicht so zum Tragen. Irgendwie, die sind alle gute Basketballspieler, die haben alle einen schwierigen Background irgendwie und müssen sich eigentlich eher so gegen, ja, Vorurteile und so erwehren. Aber und am Ende gibt es eine so eine super, super schnulzige Szene, wo du auch denkst, so krass, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? So, als es dann darum geht, okay, keiner von den Weißen spielt mehr, es spielen nur noch die Afroamerikaner, die Schwarzen. Und dann so, ja, geht da raus und zeigt es der Welt, so nach dem Motto, das ist aber so unverdient, dieser Moment. Hat auch deshalb überhaupt nicht so diese Wirkung, die sowas bei mir immer hat, eigentlich, weil ich Pathos liebe. Aber da ist das so, ja, okay. Weil die weißen Jungs sind auch alle so blass im wahrsten Sinne des Wortes, diese Charaktere. Also auch da gibt es keine spannende Geschichte.
Und am Anfang habe ich noch ich hatte richtig Bock, weil gerade die Sequenz, wenn sie dann den ersten Tag da in der Schule sind und dann die Weißen halt so sind, ja, ich weiß gar nicht, Forward, erster Forward, und dann der Schwarze so, ja, aber ich bin auch erster Forward, und sie dann halt da wirklich die Kantine irgendwie ruinieren. Da habe ich noch so gedacht, oh ja, und hatte richtig Bock, und das hat irgendwie so Spaß gemacht, aber irgendwie auch da so, ja, weiß ich nicht.
Das
Das
war's
ist
dann, ein
irgendwie, ja,
Konflikt, was wir hatten.
so grob. Und auch, also auch diese Motelsequenz, auch die finde ich komplett verschenkt halt so, also sie kommen in das Motel, das ist komplett zerstört, da stehen ganz schön böse Parolen in Rot geschrieben auf den Wänden, und er so, okay, alles klar, wir fahren jetzt. Und dann sitzen sie einfach im Bus und sind halt einfach in der nächsten Stadt. Und es ist so konsequenzlos für mich. Und das, also weiß ich nicht.
Ja, es ist so spannend, weil es gibt immer mal wieder so Ansätze. Es gibt dann eine Diskussion irgendwann, wo es halt darum geht, wie viele von den Schwarzen sind quasi in der Startaufstellung und wie viele Weiße sind da drin. Und dass es dann irgendwann diese Situation gibt, wo die Weißen dann sagen, ey, wir sind jetzt hier gerade schon die Minderheit im Team, so, ne? Und die dann sagen, ja, willkommen in unserer Welt, willkommen auf der hintersten Reihe im Bus, so, ne? Rosa Parks, die ganze, ne, die ganze Nummer, wo du denkst, ja, das sind so diese Gespräche, die du irgendwie haben willst, wo du so mal tief da reingehst und die verstehst und, ne, aber das ist immer nur so angedeutet. Natürlich sind die Sachen, die die da erleben, schlimm. So einer wird auf der Toilette zusammengeschlagen und alle gucken, ducken sich nur weg, mehr oder alle Beistehenden. Aber davon hätte ich mehr gebraucht. Also das zu sehen, um das noch mehr zu fühlen. Das ist schlimm, aber dadurch, dass mir keiner dieser Charaktere irgendwie nahe gebracht wird, ja, fühle ich das nicht so. So, eigentlich sollte dieser Film ja, was der schaffen soll, der soll ja auch so ein bisschen so ein Schuldgefühl auslösen. So dass man sich schämt so dafür, wie das damals war und wie das, ne? Und das ist ja so das, ne? Wo man denkt, das kann
und
ja
dass man halt sein. Am Ende, dass man halt am Ende denkt, ja, ist doch logisch, dass es so viel besser funktioniert, wenn sich alle vermischen, genau, und so, ja, ja.
Das ist irgendwie.
Aber ich habe das ja auch, ich liebe es, wenn Filme auf wahren Begebenheiten beruhen und dann die Original klingt so blöd, aber die echten Menschen sprechen im Abspann. Das ist hier ja auch der Fall gewesen. Ja. Und sogar das hat mich nicht richtig gekriegt.
Ja, man findet über diese Geschichte so ein paar Dinge, aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass das gar nicht so die super krasse Sache war. Also natürlich war das krass, weil damals in diesem Finale halt zum ersten Mal ausschließlich schwarze Spieler in diesem Team waren oder in der Startaufstellung waren. Aber wer sagt mir, dass nicht bei anderen Mannschaften 4 von 5 Spielern schon Afroamerikaner waren? Ja. Also so, ne, deshalb, ich habe das Gefühl, dass das hier so ein bisschen hochstilisiert wird zu, ey, der Typ war seinerzeit sowas von voraus und hat irgendwie, keine Ahnung, war einfach der Menschenfänger und Verbinder vor dem Herrn. Aber wenn du dann mal so tiefer reingehst, siehst du ja, dass sie nichts über den zu erzählen haben. So, das ist irgendwie, ja, scheint jetzt auch nicht so der krasse Typ gewesen zu sein.
Also ich meine, der Typ war ja 30 Jahre oder so, oder nahezu 30 Jahre der Coach da von dieser Mannschaft. Und manchmal denke ich so, ja, vielleicht ist der halt der Freund von diesem anderen Typen, der bei Buena Vista arbeitet und der hat halt gerade Budget gehabt. Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß es nicht.
Ich bin da jetzt auch nicht so tief reingegangen. Ich will ihm auch nicht Unrecht tun in irgendeiner Form. Das ist sicherlich ein bedeutender Moment in der Sportgeschichte gewesen. Und der Typ ist auch in die Hall of Fame, Football Hall of Fame aufgenommen worden und so. Das hat er auch
Basketball.
Basketball Hall of Fame aufgenommen worden. Aber irgendwie wird einem das hier alles so ziemlich seicht erklärt. Also das hätte ich, weiß ich nicht. So, wenn es jetzt nur um Sportfilm und um dieses darum geht, wir bilden ein Team aus ganz unterschiedlichen, mit unterschiedlichem Background und so, und die müssen irgendwie zusammenwachsen. Dann gibt es so Filme wie Coach Carter zum Beispiel mit Samuel L. Jackson, der auch den gleichen Sport auch zum Hintergrund hat, der da viel besser funktioniert. Und wenn es um diese Rassenungleichheiten und so geht, also da gibt es, weiß ich nicht, also da scheißt er auch komplett ab. Das ist irgendwie. Also ich fand ihn jetzt nicht komplett kacke.
Aber ich habe auch gerade tatsächlich überlegt, als ich auf meine Wertung geguckt habe, habe ich dann kurz überlegt, habe ihn jetzt gerade während des Gesprächs nochmal runtergerankt, dann aber gedacht, das ist aber auch falsch. Habe ihn dann wieder zurückgerankt, so wie ich ihn halt vorher eingetragen habe. Ja. Also ich weiß, was du meinst. Also man findet nicht so richtig den Zugang zu diesem Film und nicht so eine richtige Begeisterung. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Fernbedienung finde zum Ausschalten.
Also der ist so knapp 2 Stunden lang.
Ja.
Das kann man sich auch gut angucken. Ich war auch gut unterhalten soweit, also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt. Wie gesagt, bei mir reicht es halt dann, wenn in der zweiten Hälfte dann der Sportteil anfängt, so, das nimmt mich halt immer mit, da freue ich mich dann auch immer. Und wenn sie dann am Ende mit auslaufender Uhr den entscheidenden Wurf machen und so, das funktioniert immer. Aber ich finde es halt schade, dass man sich dann so darauf verlassen hat und gesagt hat, ja, okay, ab hier spielen wir es mal so super safe. Weil, wie du schon sagst, es wäre wahrscheinlich, um diese Geschichte zu erzählen, besser gewesen, wenn man diesen Sportteil eigentlich kleiner gemacht hätte.
Weil ich glaube schon.
Gute Sportfilme gibt es viele. Da hätten wir jetzt nicht einen gebraucht. Aber diese Geschichte hätte man schon cooler erzählen können. Das ist wahrscheinlich so diese Enttäuschung, dass es so ein vergebenes Potenzial ist eigentlich.
Ich weiß halt auch nicht, der Film ist ja nun mal Buena Vista ist Disney. Ich kann mir halt auch vorstellen, gerade vor 20 Jahren waren sie ja jetzt auch noch nicht gerade das berühmt dafür, dass sie viel experimentiert und gewagt und sich aus dem Fenster gelehnt haben. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Film, auch wenn es ein Jerry Bruckheimer-Film ist, halt am Ende vielleicht wie heißt es, am kurzen Zügel halt produziert wurde und sie halt gesagt, also es trotzdem irgendwie noch Disney-mäßig akzeptabel sein musste oder so. Also ist jetzt nur so eine Vermutung, aber könnte ich mir halt gut vorstellen.
Ja, der hat, ich sehe gerade in Amerika, so gut über 40 Millionen Dollar eingespielt, also war jetzt auch kein Riesenerfolg. Ich glaube, das ist auch so ein Film in der Form, wie er da gemacht ist, funktioniert ja auch nur in Amerika so richtig, weil der erzählt jetzt halt wirklich nichts super Krasses, wo, ja, das ist irgendwie so schade. Handwerklich finde ich das gar nicht schlecht gemacht alles, das sind coole Bilder. Man sieht schon so ein bisschen so den Hintergrund von diesem Werbetypen, so diese Sportszenen sind teilweise ganz cool eingefangen irgendwie so. Und auch sonst dieser ganze Look 60er Jahre und so, das gefällt mir auch richtig gut, wenn die dann in diesem Diner sind und auch diese Sporthallen, wie die aussehen, die Ausstattung ist ganz cool. Es gibt da
Ja.
viele so totalen Shots mit den Zuschauern und alles drin. Das fühlt man schon alles irgendwie.
Kostüm halt auch und so, ne?
Ja,
Aber
das ist auch ganz gut.
auf der Soundebene wiederum finde ich manchmal, hätte ich mir jetzt auch viel mehr zeitgenössische Musik vorstellen können.
Ja, es gibt so ein paar Situationen, da geht es halt auch so um, was hören Weiße, was hören Schwarze. So ein bisschen
Ja,
Motown-Sounds werden da
auch da
reingemacht und
hättest du
so.
wieder tiefer gehen können eigentlich.
Ja, es ist alles sehr an der Oberfläche. Also, ja, schade eigentlich. Aber Katastrophe war es nicht. Katastrophe war es nicht. Für mich wäre 7, irgendwas aber auch schon fast, ja, in
Bisschen zu viel.
IMDb-Worten ist der schon, glaube ich, ganz gut bewertet, aber es ist so gerade die Grenze, wo ich sage,
Was ist
ja.
denn? Man kann doch immer ganz gut gucken, was ist denn hier mit Rotten Tomatoes? Hast du da
Ja, keine
mal?
Ahnung. Ich bin ja bei Letterboxd immer so, dass ich diese Skala eigentlich immer komplett ausnutze. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich ihn schon bewertet? Keine
Nee,
Ahnung,
ich
aber
habe
es
ihn
wäre
nicht
für.
gefunden bei dir bisher.
Es wäre für mich so eine 50 bis 60% Wertung, so um den Dreh. So solide Durchschnitt. Ja.
Also.
Naja.
Mal sehen. Ja, also, also das Tomatometer ist bei 55%, aber das Popcornmeter bei 81. Jetzt muss ich wieder.
Ja, Popcorn ist Audience Score. Und
Naja.
Tomatometer ist Kritiker.
Ah ja, okay. Ja, irgendwie finde ich, ist eine ziemlich große Lücke dazwischen scheinbar.
Das ist häufig so, ja, das kennt man von vielen Filmen in beide Richtungen. Naja, ich kann, also ich würde ihm weder jemandem empfehlen, der jetzt einen Riesensport, also der gerne Sportfilme guckt, weil dafür ist er halt auch nicht geil genug. Und wenn man Bock auf dieses Thema hat, gibt es sicherlich auch bessere Filme, die das wesentlich seriöser behandeln. Von daher würde ich ihn jetzt einfach mal nicht empfehlen.
Ja, da würde ich mich tatsächlich anschließen. Ich finde, in den 2 Stunden kann man gut andere Sachen schauen.
Ja, da hast du schon fast zwei Final Destination Filme geguckt. Dann bleibt nur noch ein Film übrig.
Ja.
Nämlich deiner.
Und ich habe das Gefühl, also ich kenne jetzt deine Reaktion darauf noch nicht, aber diese Mittelmäßigkeit des Films zuvor, zumindest bei mir, setzt sie sich jetzt auch fort. Leider.
Ja. Bei mir auch.
Also, den Film, den wir jetzt besprechen wollen, ist der Film 16 Blocks von Richard Donner. In der Hauptrolle Bruce Willis. Yasin Bey hat so einen Künstlernamen, den ich mir irgendwo notiert habe. Ach, Mos Def. Genau. Ansonsten bekannte Schauspieler, weiß ich nicht, ob das halt an mir liegt, aber ich kannte jetzt nicht so viele Leute noch. Und zwar geht es um den alternden Cop, aber ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen, weil du die ganze Zeit so ein elektronisches Störgeräusch sendest und ich kann mich
Oh.
leider nicht konzentrieren. Ich weiß nicht.
Ich glaube, ich habe mein Handy angemacht. Ich glaube, das hat Rückkopplung hier. Ich lasse mal weg.
Ah, okay. Entschuldige bitte.
Nee, gut, dass du sagst, weil das wird dann auch auf dem Ton sein.
Ja, das hat mich leider rausgebracht. Genau. Und inhaltlich geht es in 16 Blocks um Jack Mosley, einen alternden Cop, der natürlich, weil es das Klischee ist, erfordert, auch Alkoholiker sein muss. Der eigentlich gar keinen Bock hat gerade auf diesen Tag und eigentlich in den Feierabend gehen will und ihm sein, ich weiß gar nicht, sein Vorgesetzter halt, gibt ihn halt mit, ja, kannst du nur eben schnell den einen Verdächtigen von der U-Haftzelle zum Gericht bringen, bitte. Und dann Bruce Willis eigentlich keine Lust und er so, Alter, du hast, das muss doch in 2 Stunden oder in, ich weiß gar nicht, ja, in 118 Minuten muss der sowieso da sein, dann hast du es fertig, dann kannst du immer noch nach Hause gehen. Und er lässt sich halt dazu überreden und holt den dann aus der Zelle raus, hat gar keinen Bock, ist auch super unhöflich zu dem Typen und muss dann aber natürlich erst noch da in den Shop seines Vertrauens gehen, um sich Alkohol zu kaufen, Alkohol und ich glaube auch Zigaretten. Und muss dann feststellen, dass Eddie, sein, was ist das denn, sein Gefangener oder was, wie es heißt, den er zum Gericht bringen soll, gar nicht so eine kleine Nummer ist und dass er nicht der Einzige ist irgendwie, der versuchen will, den Typen irgendwo hinzubringen. Wollte einen Gag machen mit um die Ecke bringen, aber hat nicht so gut funktioniert, ja. Habe ich dann festgestellt. ja, und dann finden sie sich innerhalb dieser 16 Blöcke, daher kommt auch der Name, in wilden Verfolgungsjagden und einem wirren Geflecht aus Korruption und ja, Gewalt. Aber das klingt alles von der Prämisse her geiler, als es am Ende ist.
Ja, das ist wirklich krass, ne? Also, die Prämisse ist eigentlich cool, so, ne? Er musste
den umbringen, manche wollen den umbringen. Bruce Willis und abgehalfterter Kopf und so. Also,
alles da. Regisseur, glaube ich, auch, ne? Von wem war der nochmal?
Richard Donner.
Der ja, genau.
Der hat, glaube ich, alle 4 Lethal Weapon, glaube ich, auch gemacht.
Ja, ne? Und Goonies und so, ne?
Ja.
Also, großer Regisseur.
Und ich habe halt einfach versucht herauszufinden, woran lag's. Woran hat es gelegen? Ich kann es dir nicht sagen.
Ja, es war so, also Bruce Willis' Karriere ist ja sowieso eigentlich, ich glaube, mit, wie heißt es, Stirb langsam 3 für mich so ein bisschen zu Ende gegangen. Ich glaube, dann war da nicht mehr so viel. Und jetzt, es kam ja, also hat er dann ja ganz viele Jahre nur noch so Direct-to-Streaming-Klamotten gemacht und dann kam ja dann irgendwann auch raus, dass er halt schwer erkrankt ist und ja mittlerweile gar nicht mehr schauspielern kann, was natürlich alles sehr tragisch ist. Aber das war wirklich so einer der letzten Filme, die überhaupt noch ernst zu nehmen sind von ihm, würde ich sagen. Und dann kam eigentlich nichts Geiles mehr. So, da war dann wirklich, ja, Feierabend.
Also leider. Auch das wird sich wahrscheinlich auch ziemlich schnell rumgesprochen haben. Das Budget des Films betrug 52 Millionen Dollar. Eingespielt hat er 65 Millionen.
Ja. Ne?
Und hier zum Beispiel sind sich Kritiker und Publikum bei Rotten Tomatoes ziemlich einig, denn das Tomatometer sagt 55% und das Popcornmeter 57%. Also es ist halt wirklich, also ist wirklich, da sind sich alle einig, dass der nur so geht, so ist.
Ja, ist so, ne? Ich habe gerade geschaut, danach kam noch Stirb langsam 4, ist nochmal so ein, ja, würde ich sagen, ja, maximal geht's. Okay. Dann kam irgendwann noch hier die Nummer in Expendables so als Nebenrollen und dann ja, spätestens nach Stirb langsam 5, war also 2013, war ja wirklich dann Feierabend, da war ja nur noch Quatsch. Und ja, hier hat man auch irgendwie das Gefühl, dass er überhaupt keinen Bock hat.
Also nicht nur seinen Charakter
Auftrag,
keinen Bock hat, ne?
Ja. Als auch auf diesen Film, als Mensch.
Ja.
Also er spielt ja wirklich das absolute Minimum, was man überhaupt spielen kann. Das ist echt schade. Weil er dieser Figur wirklich überhaupt nichts verleihen kann, was wir noch nicht gesehen haben irgendwo oder was irgendwie neu oder unique wäre. Dann würde ich es absolut Abziehbild und das auch nur so gerade eben. Also, ja, das ist wirklich tragisch.
Ich habe mich wirklich mehr gefreut. Ich habe das auch nicht, also ich habe den schon gesehen, aber auch hier ist es echt lange wieder her und ich hatte nicht in Erinnerung, dass der gar nicht so geil ist, weil auch hier durch diese Korruptionsgeschichte und dass sein, ich weiß gar nicht, ist es sein Ex-Partner oder sein aktueller Partner, der irgendwie mit rein, also mit involviert ist und so. Das ist ja eigentlich, wenn du es liest, klingt das alles großartig eigentlich für so einen Actionfilm, für so einen schönen, ja, schönen solide, Actionfilm, ne? Halt, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich fand auch die Action, also ich finde tatsächlich, dass es sich hier ziemlich gut fortsetzt jetzt von dem, was wir eben so besprochen haben, weil ja, die Action-Szenen hätten auch besser sein können irgendwie. Ich weiß nicht, ja, diese Dynamik zwischen altem weißen Cop und ganz schön viel quatschendem schwarzen Gefangenen. Ist ja jetzt auch nichts Neues, aber ist auch nur so mittelmäßig, finde ich,
ja, umgesetzt. Ja, dieses Odd Couple irgendwie, ne?
Ja, also dieses
ungleiches Paar.
Dieses, hey, Jack, ich bin zwar dein Partner, wir haben schon so viel durchgemacht, Ding, aber jetzt bin ich halt hier auf der bösen Seite, ist auch irgendwie, finde ich, auch nicht so super glaubwürdig und weiß ich nicht. Irgendwie.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es, also diese ganze Charakterdrama und Crime und Thriller Komponente, ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich alles an Bruce Willis abprallt. Und dass er, so traurig sich das anhört, aber so ein bisschen der Hauptschuldige daran ist. Weil, wie du schon sagst, diese Dynamik mit Mos Def zusammen funktioniert halt gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht an Mos Def liegt. Nee, und ich habe schon das Gefühl, dass er irgendwie versucht hat, irgendwas rauszukriegen. Und manchmal siehst du das gefühlt in seinen Augen, wie er wirklich so gegen eine Wand spielt und sich denkt, oh Gott, gib mir irgendwas. Und auch hier, den ich eigentlich super gerne mag, wie heißt er nochmal? David Morris, den David ist ein Morris, ewiger Nebendarsteller, den kennt man immer wieder. Den mag ich richtig gerne. Und auch der spielt ja den Schurken. In allen Szenen, die irgendwie mit, wo er alleine ist, gibt er sich richtig Mühe und ist irgendwie auch gut und es klappt alles. Aber immer wenn er mit Bruce Willis was machen muss, ist es so, auch diese Verzweiflung, bitte gib mir doch irgendwas, Junge, was ist mit dir? Also Bruce Willis hat sich scheinbar dafür entschieden, einfach diesen super stoischen, einsilbigen Typen zu spielen. Aber das klappt überhaupt nicht, weil der soll ja auch dann am Ende eine emotionale Wandlung durchmachen und irgendwie eine Katharsis haben und so. Das kam erstmal so ein bisschen aus dem Nichts am Ende dann, was da alles passiert. Und du fühlst auch da gar nichts.
Nee. Null. Und also, auch, also halt auch diese, also ich meine, der Film fängt ja an mit Bruce Willis, der im Off sagt, so, pass auf, wenn ihr das, also dieses typische, wenn ihr das hört, ja, genau, dann ist es jetzt zu spät. Aber auch das, also erstmal wartest du dann die ganze Zeit und bist gespannt, wie man da hinkommt und dann sind wir da und dann ist es so, ja.
Ja, es löst sich dann auch auf so eine ganz weirde Art und Weise auf. Das ist halt auch plottechnisch, ne? Also wir reden hier von 16 Blöcken, die er zurücklehnen muss. Das sind, keine Ahnung, wie lang ist ein Block? 100 Meter, 80 Meter, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich etwas über einen Kilometer. Ich kann sagen, gut, in New York brauchst du dafür ein bisschen und ist schwierig. Aber es ist schon ein Stretch zu sagen, dass das jetzt so super krass der Weg ist, irgendwie, den er dann nicht schafft. Und dann gibt es halt so viele Szenen, die sich irgendwie so in Wohlgefallen auflösen. Die sind zwei oder dreimal in irgendwelchen Sackgassensituationen, die sich dann auf einmal auflösen. Die sind irgendwie einmal gefangen in einem Raum, der scheinbar nur zwei Türen hat. Und hinter beiden Türen warten Schurken und auf einmal kommt ein Aufzug runter und da ist noch eine Tür und sie können damit entkommen. So, wo du denkst, okay, ja, es baut sich so eine Suspense auf. Oh Gott, wie kommen sie da raus? Bling! Ein Aufzug ist da, den wir vorher nie gesehen haben.
Ja, oder auch ganz krass halt mit dem Bus, ne?
Ja.
Dann fahren sie sich mit dem Bus fest. Vorne sind welche, hinten sind welche. Ja, das geht ja jetzt nicht mehr. Zum Glück war die Eingangstür des Gebäudes genau an der Ausgangstür des Busses.
Ja, solche Sachen. Ne? Oder halt generell, es gibt irgendwann diese Szene, wo so eine Art Geiselnahme kommt, sind in diesem Bus gefangen, von Polizei umstellt. Der Bus hat einen Platten, sie können nicht weiterfahren. Sie lassen die Geiseln raus. Alter, er geht raus, kommt wieder rein in den Bus. Und dann, okay, wie kommen wir jetzt weg? Lass uns einfach weiterfahren. Und sie fahren mit dem Bus einfach weiter. Und du denkst, ach, es geht ja doch. Also es ist irgendwie auch auf Drehbuchseite.
Und dann ist das halt das, was ich meine. Und dann ist es nicht mal super krass spektakulär, wenn sie da fahren oder so.
Die Action ist wirklich, also es gibt nicht eines. Ich habe den Film gestern und heute geguckt. Also ich habe den gestern angefangen und gestern und heute zu Ende geguckt. Ich kann mich jetzt schon an kaum noch eine Action-Szene erinnern, die irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Das ist auch nicht vornehmlich ein Action-Film. Das ist mehr so ein Crime-Ding. Aber auch dafür, dieser Komplott, der scheinbar dahinter steckt, ich habe den bis jetzt nicht verstanden, was jetzt genau ist. Es geht um irgendwas mit Korruption, irgendwo ein Verdächtiger gefoltert und was weiß ich. Also solche Sachen, die scheinbar bei der Polizei irgendwie waren, die da aufgedeckt werden müssen. Aber keine Ahnung, was jetzt. Und es wird auch immer nur so vage erklärt. Also auch da funktioniert es überhaupt nicht.
Ja.
Das ist echt. Also das den finde ich sogar noch schlimmer als den. Den Sportfilm davor. Ich ärgere mich richtig jetzt gerade. Ich bin richtig sauer.
Ich merke schon. Das Einzige, was für mich funktioniert hat, ist, also so richtig 100%, so wie man es sich vorgestellt hat, ist dieses, okay, alle sind irgendwie korrupt. Kann er jetzt dieser Staatsanwältin trauen oder nicht? Dieses Ungewisse.
Ja.
Aber das ist halt leider nur so ein kleines Puzzleteil, dass es halt nichts bringt, nur weil das halt super gut funktioniert. Aber das funktioniert halt zumindest mal gut.
Ja, es ist auch so crazy, dass sie uns einerseits erzählen, dass scheinbar 16 Blocks super weit sind und super schwierig da durchzukommen. Gleichzeitig, und sie uns erzählen, das ist alles voller Autos, voller Menschen und so, da kommst du halt nicht so schnell durch. Gleichzeitig schaffen sie es aber immer, sich wiederzufinden oder gefunden zu werden von ihren Gegenspielern und so, wo ich denke, Alter, die sind in New York. Zwei Leute sind in New York. Die findest du
sind
nie
die
wieder,
New York?
Wenn sie das möchten. Ja, sind in New York. Wenn sie das möchten, findest du die nie wieder. So.
Ja.
Der geht in eine U-Bahn-Station und findet ihn direkt auf dem Gleis wieder. Du denkst, in New Yorker U-Bahn-Station, wahrscheinlich, wo da 80 U-Bahnen fahren. Come on, so, den wirst du nicht mehr wiederfinden. So, es ist einfach, ja, ist einfach Quatsch. Und es macht ja auch eigentlich keinen Sinn. Eigentlich, wenn du die abfangen willst, warte einfach direkt vor dem scheiß Gericht und
Das habe ich mir auch die ganze
Verfolgt
Zeit
ihr
gedacht. Ihr wisst doch, wo die hinwollen. Die wollen ins Gericht. Also besser als, dass eine Polizeistreife den vorne in Empfang nimmt, um ihn hochzubringen, bei so jemandem, der überhaupt gar keinen Bock hat. Einfacher ist es ja nicht.
Ja, das ist ja auch noch so ein super Plothole. Nach der ersten Konfrontation ruft Bruce Willis halt Verstärkung und dann kommen halt die zwielichtigen Kollegen, die scheinbar Böses im Schilde führen und sagen dann so, ey, du hast doch eh keinen Bock mehr, geh nach Hause, wir machen das von hier an, kein Problem. Und Bruce Willis ist auch so drauf und dran zu gehen und dann sagt ihm aber der Bösewicht, ja, pass auf, wir wollen ihn hier umnieten, weil der will ja gegen uns aussagen. Und ich denke, Bro, lass ihn doch erstmal aus der Tür gehen, dann kannst du es ja immer noch machen, warum sagst du es ihm denn jetzt? So, es kommt dann nachher so ein bisschen raus, dass die ein bisschen, warum der denn das vielleicht gesagt hat, aber in dem Moment dachte ich so, es wäre ja auch jetzt nicht schlimm gewesen, ihm ja nachher das einfach zu erzählen oder keine Ahnung. So, ist Film vorbei. So, es hätte geklappt. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen.
Ich finde aber auch diese Sequenz, die war ja auch ganz groß im Trailer. Ich gucke mir meistens von den Hauptfilmen vorher noch den Trailer einmal an. Weil manchmal kann es ja auch sein, dass man hinter sich darüber aufregt, dass es komplett was anderes ist. Aber wenn das passiert, ganz am Anfang, er hat den Typ in seiner Karre sitzen, er kommt gerade aus diesem Liquor Store, hat sich das da geholt. Und dann ist diese ganz lange, super weirde, absolut unpassende, nicht ins Pacing des Films passende Sequenz mit diesem innehaltenden Bruce Willis. Und dann ist es so irgendwie halb Slow-Mo und dann was passiert und so super close und langsam. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das passt nicht. Es ist komplett wie ein Fremdkörper, finde ich.
Ja, weil es so wirkt wie ein, als ob er jetzt gerade irgendwie eine Entscheidung für sich getroffen hätte oder so. Aber der Charakter ist uns auch überhaupt nicht nah genug, als dass wir da irgendwie, warum? Also nachher kommt ja so raus, dass das auch ein schlechter Charakter ist. Aber warum hat er diese Sinneswandlung dann irgendwie auf einmal und dann doch irgendwie die Rechtschaffenheit gepachtet und das ist alles weird.
Aber.
Dann wird ja noch irgendwie so ein Riesenfass aufgemacht mit diesem Buch, was der Häftling die ganze Zeit mit sich führt.
Ja, stimmt.
Wo dann das Payoff auch so ist, ja, sind auch nicht so super spannend. So die ganze Zeit denkst du, okay, das muss ja richtig krass was damit auf sich haben. Nö.
Eigentlich nicht.
Also es ist. Ja, wir haben das ja häufiger mal, dass so Filme, wo so viele gute Leute mitmachen, komplett scheitern.
Ja. Und genau, aber warum er mir, glaube ich, auch so aktiv in Erinnerung ist, ich gucke ja auch immer mal wieder, ich habe ja immer so meine Spleens, ich gucke halt auch immer mal wieder, wie sind so die Free-TV-Ausstrahlungen und so. Und es ist halt so ein Film, der super häufig auf ProSieben und ORF, das läuft ja ganz oft auch dann irgendwie parallel, dann auf ProSieben, dann wieder irgendwie zweimal auf Kabel 1, dann auf Sat 1, wieder auf Kabel 1, auf ProSieben, die auf ProSieben Max, dann irgendwie Kabel 1 wieder und ProSieben Max wieder. Die haben den halt so richtig häufig irgendwie ständig gespielt. Und wenn man dann guckt, gab es halt so eine Hochphase irgendwie, Corona-Zeit auch nochmal. Und dann jetzt, wenn man guckt, aber auch schon wieder, also seitdem auch nicht mehr, 5 oder 6 Jahre. Also scheinbar sind sie auch auf den Trichter gekommen. Ah, ist doch nicht mehr so gut.
Nee, ist es auch wirklich nicht. Also das ist wirklich... Ja, schade, schiefgelaufen.
Ja, ist echt. Das Einzige kann man noch sagen, es ist, was dann doch ganz cool ist, finde ich dann immer, wenn trotzdem in solchen, es ist ja am Ende trotzdem ein Hollywood-Film, wenn das dann irgendwie auch eine deutsche Co-Produktion ist, kann man ja auch,
ja,
also finde ich immer schön auch rauszustellen. Zum Beispiel ist die Musik auch von Klaus Badelt, das ist ja auch ein sehr bekannter, also ich meine, He's a Pirate ist ja ganz bekannt, ja, von ihm auch. Und ich glaube, da ist auch so ein oder andere deutsche Produktionsfirma mit beteiligt. Das finde ich dann schon schön. Also auch wenn es den Film nicht besser macht oder böse Zungen würden vielleicht auch sagen, dass er deswegen nicht so gut ist. Das würde ich jetzt aber nicht sagen. Aber ich finde es immer ganz cool, wenn Hollywood-Filme auch mit deutscher Koproduktion auch irgendwie produziert sind.
Ja, finde ich auch gut. Leider dann halt nicht erfolgreich in dem Sinne. Ja. Das ist echt, echt schade. Ja, und das war wirklich, also ich glaube, danach kam echt nichts Geiles mehr von Bruce Willis. Das ist echt schade. So, dass da... Ja, man hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen darauf verlassen, dass man den Namen einkauft und dann wird das schon irgendwie klappen.
Und auch nicht nur sein, sondern auch durchaus den Regienamen, ne?
Voll, ja.
Aber ich meine, wenn du auch...
flashy Titel und ja, aber...
Wenn du halt auch ein schlechtes Drehbuch hast, irgendwie kannst du auch nicht viel rausholen irgendwann.
Ja.
Naja.
An dieser Stelle platziere ich dann nochmal meinen Tipp, den ich schon ganz oft in dieser Podcast genannt habe, wenn ihr Bock auf so Polizei-Korruptions-Action-Thriller habt, guckt euch Verhandlungssache mit Samuel L. Jackson an. Der ist hervorragend. Der ist eigentlich alles das, was dieser Film hier nicht ist.
Ja.
Tja.
Aber so ist es, ne? Ich finde, es gehört auch dazu. Man kann sich nicht immer nur die offensichtlichen Titel rauspicken. Und manchmal ist es ja auch gerade diese Experience hier, warum man sich einen Film 20 Jahre später nochmal anguckt, weil man ihn ganz anders in Erinnerung hatte. Ich hatte den ganz anders in Erinnerung.
Ja, ich habe den auch nur einmal gesehen davor. Ich weiß, dass ich ihn da auch schon unterwältigend fand. Aber jetzt finde ich ihn richtig scheiße. Nein. Aber ja, werde ich nicht mehr gucken. Außer wir machen irgendwann mal eine 40 Jahre später Podcast. Keine Ahnung. Nee. Ja, ich hoffe, ihr hattet aber trotzdem immer noch Spaß mit dieser Folge. Also ich auf jeden Fall, weil das waren echt sehr unterschiedliche Sachen und wir konnten beide zu jedem was sagen. Das fand ich auch cool.
Ich habe es jetzt hier während den Titeln ein bisschen vergessen. Ich versuche immer, wenn ich mit euch allen aufnehme, so ein bisschen den Leuten da draußen zu sagen, kannst du noch mal kurz sagen, wo du die Filme geschaut hast, damit man sie sich, also klar stand jetzt, aber wo sind sie so im Streaming, was du so geschaut hast?
Also das Spiel auf Sieg ist ja ein Buena Vista-Film, also auf Disney Plus entsprechend zu sehen. 16 Blocks und wie seid's?
Was?
Final Destination 3 sind bei Wow oder Sky gerade zu sehen gewesen. Ice Age 2 auch Disney Plus.
Ja.
Ja, das war so die.
Okay. Was hatte ich nochmal? Scary Movie 4, interessanterweise übrigens auch bei Disney Plus, aber auch nur der Teil.
Okay.
Das weiß ich auch nicht. Und naja, falls es wirklich jemanden da draußen gibt, der sich Hostel anschauen wollen würde, ist der gegen Geld, aber nur nicht in der Flatrate bei Prime Video und Apple TV zu sehen.
Ja. Ja, sehr gut.
Ja.
Hervorragend.
Ja, danke, ne? Sage ich.
Danke. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken und zu bewerten mit 5 Sternen. Wenn ihr uns nicht zum Einschlafen gehört habt und jetzt eh alle schon pennt.
Und wenn das so ist, schöne Träume.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Wenn ich jetzt auf Stop Recording drücke, dann bist du aber noch da, oder?
Ja.